Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt hätten wir uns natürlich, wir hätten uns am Wochenende melden können. Es ist ja einiges passiert, aber wir dachten, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man sich einfach mal so ein bisschen Zeit nimmt, alles sacken zu lassen, durchzuschnaufen, weil es wurden diverse Verträge rausgegeben, diverse Millionen wurden hin und her geschoben und verteilt und jetzt müssen wir halt versuchen, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wer wäre dafür besser geeignet als der auch diesmal sicherlich wieder ungerührte?
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich habe gerade irgendwie von Chaos gesprochen und es ist natürlich auch saumäßig viel passiert. Und es, wie gesagt, es, viele Spieler wurden gesigned, es wurde ein bisschen getradet, es wurde Cap Room geschaffen. Es gab auch zwei Trade-Forderungen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber so wirklich Überraschendes war eigentlich gar nicht dabei, oder?
Keine ganz großen Schocker, würde ich auch sagen. Ne? Ja. So, ich meine, es kann natürlich auch noch ein bisschen was kommen, aber so von den namhaften Spielern, in der Regel war es ja schon so, dass eigentlich das mehr oder weniger eingetreten ist, wovon man ausgegangen ist. Also die Bucks-Leute sind in Milwaukee geblieben, Draymond ist in Golden State geblieben. Das vielleicht so die großen Sachen. Ich meine, so mit dem Vertrag von Austin Reeves, das kann man vielleicht ein bisschen als Überraschung werten, aber ich glaube, da gibt's auch Gründe, die dazu geführt haben. Aber ansonsten, die Schocker, wenn man so will, die stehen noch aus, beziehungsweise die sind halt schon ein bisschen vorher passiert. So mit dem Beal-Trade, mit dem Porzingis-Trade und so. Da war ja schon ein bisschen was.
Andere nennen ihn auch den Smart-Trade, aber mittlerweile so ganz kurz.
Ich habe Smart längst vergessen.
Ja. Mein Sohn nicht übrigens im Hintergrund, der ist immer noch stinkig.
Ja, zu Recht. Nee, ich meine, ich werde mir wahrscheinlich auch ein Grizzlies Smart-Trikot kaufen. Jetzt wo bekannt gegeben wurde, dass er dort auch die 36 tragen wird. Weißt, 3-6, Memphis, Marcus Smart, da gibt's halt
das ist natürlich.
Kommt für mich schon einiges zusammen.
Ja, also es ist ein Muss. Ist auf jeden Fall ein Muss. Also da, ne?
Ja. Aber vielleicht eher als T-Shirt-Version, damit ich es auch im Alltag vernünftig tragen kann.
Ja, wieso? Cool. Ein bisschen die Gans raus.
Ja, ich weiß nicht mehr. Meine Gans verstecken sich gerne.
Ja, also nicht schüchtern so ein bisschen.
Ja, sehr.
Okay. Ja, gut. Aus Gründen. Einfach nicht angeben, ne? So.
Ja, eben.
Ja.
Es reicht ja manchmal zu wissen, was man hat.
So ist es. So ist es scheinbar auch so ein bisschen mit den Verträgen, oder? Weil, ich meine, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, also alle sind dort geblieben, wo sie sind. Und irgendwie ist ja mittlerweile auch eigentlich, also gefühlt die Free Agency, ja, so ein bisschen der Zahltag für so die, und das ist auch überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber jetzt halt nicht das alleroberste Regal, da so halt wie Leute wie jetzt Van Vliet zum Beispiel, wurde ja auch viel spekuliert, hat ja auch einen relativ soliden Vertrag bekommen oder Bruce Brown oder sowas und im Endeffekt dann, und die Großen nehmen halt Verträge und schauen dann halt mal, ob es ihnen hinterher noch taugt oder nicht, ne, und bleiben erstmal da, wo sie sind, und wenn es ihnen halt nicht mehr taugt, dann sagen ja Freunde, nee, ich will weg. Und zwar genau zu diesem einen Team. Und ich will aber auch nicht, dass ihr dann die besten Spieler dieses einen Teams fordert, als Gegenwert.
Weil das wäre gemein.
Weil wegen denen will ich ja dahin.
Genau.
Und das wäre ja dann Quatsch. So. Ne? Ja, wir haben zwei Trade-Wünsche, Forderungen. Es ist ja auch immer so ein bisschen, es heißt ja immer so schnell Trade-Forderung, aber es ist ja auch irgendwie ein Wunsch von Dame. Mittlerweile ist es raus. Wir können endlich wieder über Dame sprechen. Ole, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich, ne?
Luja, Sagi. Siehst du, dein Sohn freut sich schon wieder im Ast.
Ja, wenn eine Dame hört, das ist immer die Reaktion.
Ja, und das wäre eigentlich geil, wenn man das so steuern könnte. Ja. Wir drücken einfach so einen Knopf. Und dann, Ich meine, ein bisschen ist es so, aber wir haben nicht ganz so viel Einfluss drüber.
So ist es. Und James Harden natürlich noch.
Ja.
Weil auch da ist jetzt mittlerweile auch anderthalb Jahre in Philly gewesen.
Das reicht ja dann auch.
Jetzt auch wieder.
Ja? Innerhalb von 3 Jahren kannst du schon 3-mal einen Trade fordern.
Ja. Finde ich auch.
Ich meine, es hat ja bisher noch immer funktioniert. Wird so jetzt ja auch wieder funktionieren.
So ist es. Und es gibt Gründe, wir sprechen gleich drüber. Das sind die beiden großen Aufmacher dieses kleinen Basketball-Podcasts heute. Und dann haben wir uns gedacht, ich meine, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Deal im Detail durchgehen, weil sonst sitzen
wir
morgen.
Könnten wir schon.
Da. Könnten wir schon, wollen wir aber nicht.
Ja.
Deswegen picken wir uns so ein bisschen unsere Favoriten des Wochenendes raus, picken uns ein paar raus, bei denen wir noch ein paar Fragezeichen haben. Und dann gibt's vielleicht auch ein paar Quick-Hitter hinten raus, so Deal, passt nicht, passt vielleicht, mal gucken. Können wir so ein Kreuzchen machen? Ja, nein, vielleicht. Ja, und ansonsten, wen wir nicht besprechen werden, wirklich, und das ist eigentlich wahrscheinlich das Thema, auf das eigentlich alle warten, Vooch werden wir heute nicht besprechen. Okay. Weil die Vertragsverlängerung des Nikola Vucevic wurde schon besprochen, und zwar bei Patreon. Denn unter patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit, richtig, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann extra Content. Zum Beispiel gab es letzte Woche eigentlich ein Mailbag, und dann haben die Bulls halt schon, bevor alle anderen losgelegt haben, Nägel mit Köpfen gemacht, mit Vooch verlängert. Alles super. Wenn ihr wissen wollt, wie glücklich wir darüber sind, Patreon. Und jetzt Dame. Du hast ja geschrieben, du hast gesagt, jetzt endlich Dame, glaube ich, oder so ähnlich war deine Nachricht an mich über WhatsApp. Und ich habe mir dann so gedacht, so, ah geil, okay, ist was passiert, weil ich war gerade irgendwo unterwegs. Und dann so, ja, okay, er hat den Trade gefolgt. So, okay, das heißt, another 8 Wochen oder vielleicht auch nur 8 Tage oder auch nur 8 Stunden, man weiß es nicht. Aber es ist jetzt wieder so ein Ding, jetzt wird dann so ein bisschen mal geschaut, wo er denn hin will. Und am Anfang waren noch mehrere Teams in der Verlosung. Sixers, Spurs, hieß es da mal ganz kurz von Ramona Shelburne, dass er die ja auch irgendwie mag. Nets, Heat natürlich, und irgendwann wurde es immer enger und er will eigentlich nur nach Miami, und irgendwann hieß es dann so, ja, Miami, ne, fänden sie schon auch gut, aber ja, wir wollen schon auch versuchen, dass Caleb Martin noch da bleibt. Und das war dann so der Punkt, an dem ich mir dann irgendwann dachte, okay, was machen wir hier eigentlich? Es gab mal so eine Zeit, da hat natürlich immer jedes Team hat versucht, das Beste für sich rauszuholen. Aber es gab mal eine Zeit, in der, naja, wenn ein Superstar getradet wurde, und ja, Dames Vertrag ist jetzt nicht der geilste der Liga, da sind wir ja mittlerweile auch an dem Punkt, dass du dann irgendwie, dass das immer mehr eine Rolle spielt, wie es perspektivisch aussieht, und Dame wird relativ alt sein für einen kleinen Point Guard, wenn sein Vertrag ausläuft und er aber noch sehr, sehr viel Geld verdient. Das nimmt ein bisschen Wert. Trotzdem war Dame letztes Jahr ein ziemlich guter Basketballspieler. Und dann, also meiner Meinung nach, kann man auch darüber diskutieren, ob die Heat nicht eventuell jemanden wie Adebayo oder so integrieren müssten und man dann um ein paar Spieler rum in einen Deal baut, ne? Aber dann, also da kann ich dann, okay, vielleicht der Vertrag und so, und wir können es versuchen mit Hero und mit der Pick-Armada, die Heat natürlich sonst auch anzubieten haben. Und Caleb Martin vielleicht, der in den Playoffs wirklich performt hat. Aber dann zu sagen, wir wollen vielleicht, also dann noch so zu leaken, wir wollen Caleb Martin auch nicht unbedingt involvieren, und das muss ja überhaupt nichts heißen. Es kann am Ende sein, dass Caleb Martin trotzdem in Portland landet. Aber dann denke ich mir irgendwann, also dann können wir es auch lassen. Also, oder was heißt, dann können wir es lassen? Aber das ärgert mich jedes Mal, weil ich mir denke, okay, dann, was genau, du unterschreibst einen langfristigen Vertrag und du bist nicht zufrieden mit dem Weg des Teams. Und das kann ich nachvollziehen. Und du bist auch nicht damit zufrieden, wie das Team in den letzten Jahren operiert hat. Und auch in den letzten Jahren, oder damit nicht zufrieden, dass es das Team, die Franchise nicht geschafft hat, in den letzten Jahren dir die Spieler an die Seite zu stellen, die du gebraucht hast. Und du warst trotzdem immer loyal. Es gab natürlich immer dieses, ist er immer noch loyal? Okay, er ist immer noch. Ja, ist er immer, ja, okay,
ist er. Das ist aber immerhin erst seit 6 Jahren der Fall.
Ja, genau. Trotzdem lang da geblieben und so. Und ich kann den Antrieb von Lillard, dass er gehen will, kann ich 100% nachvollziehen. Dass er jetzt sagt, okay, jetzt und auch in Anbetracht der Tatsache, jetzt haben wir ja auch tatsächlich in Portland diese berühmten 2 Timelines, dass man dann sagt, okay, die Reise ist hier zu Ende, lasst mal schauen, so, dass ich woanders lande. Sich aber dann halt ein Team rauszupicken, das ist halt wirklich nicht, also ja, Tyler Hero ist sicherlich, wird vielleicht auch mittlerweile etwas zu negativ gesehen, aber Tyler Hero passt ja auch gar nicht so, oder bin gespannt, was du sagst, aber meiner Meinung nach ist jetzt Tyler Hero auch nicht der Spielertyp, den jetzt die Blazers unbedingt zu ihrem jungen Kern bräuchten dazu.
Nee, überhaupt also, nicht. Also es wäre, wenn dann jemand, den man rerouten könnte, so ja, ein 3-Team-Deal bei genau, dem Team, das ihn vielleicht braucht, aber da ist es halt auch schwer zu sagen, wie groß der Markt oder wie groß der Bedarf überhaupt wirklich ist, ne?
Genau, und dann landest du irgendwann bei Picks, da haben die Heat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, dann kannst du natürlich noch sagen, okay, sie haben vielleicht Jovic, vielleicht finden die Blazers den ja interessant, vielleicht ist da Potenzial, das ist auch ein größerer Spieler, der würde dann wiederum auch vielleicht ein bisschen besser zu diesem Nukleus passen, zu dem Jungen. Aber es ist halt jetzt keine so klare Geschichte, wo du sagst, hey, da sieht man auf den ersten Blick zumindest, dass da so eine Wertbalance irgendwie entstehen kann. Und wie du sagst, am Ende braucht es wahrscheinlich mehr Team-Trade und dann kann es immer noch sein, dass er in Miami landet. Aber es ist trotzdem, am Ende komme ich dann schon mal dabei raus, okay, also das Bittere ist ja, es wirkt im ersten Moment so unrealistisch und es passiert dann aber trotzdem immer wieder. Und dass dann genau das erfüllt wird. Und ja.
Ja, ich bin mal gespannt, ob es in dem Fall wirklich passiert, weil das finde ich auch immer lustig. Es wurde ja dann erst so formuliert, ja, both sides will work together to find a solution. Ja, aber wenn halt dann die eine Seite sagt, ja, aber dahin möchte ich und alles andere könnt ihr euch in den Arsch schieben, dann ist es vielleicht nicht ganz so kooperativ, aber das, was man jetzt heute Morgen...
Man hat gesprochen. Man kennt die Standpunkte der anderen Seite und dann...
Ja, genau. Ja. Das kann man auch als Zusammenarbeiten definieren. Ja. Das
ist, im
Pre-Pod-Meeting sage, du Arsch, du bist heute ruhig und ich rede die ganze Zeit. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, dann haben wir auch zusammengearbeitet, weil wir das ja quasi besprochen haben.
Ja.
heute hieß es dann ja irgendwie, dass die Blazers sich jetzt aber nicht einfach nur auf Miami fokussieren. Und also, da kann ich nur sagen, bitte, bitte, Portland, macht das auch genauso. Also selbst wenn es am Ende bei Miami landet, das kann ja sein, aber dann kann man auch Angebote von anderswo einholen und dann im Zweifel nochmal auf Miami am Ende zugehen und sagen, hey, die bieten uns das. Was könnt ihr noch zusätzlich tun für uns?
Ja.
So, ob das jetzt Caleb Martin ist oder was auch immer, aber dass die halt dann wenigstens, also ich verstehe, dass Miami sagt und dass auch Dame natürlich sagt, ja, Jimmy und Bam müssen aber da sein, sonst macht das Ganze nicht so wahnsinnig viel Sinn für mich. Ist okay. Natürlich ist Bam das beste Asset, aber so,
ja.
Ne, ich denke auch, dass Miami da zu Recht sagt, nee, sorry, den geben wir nicht ab. Aber ihr könnt alles andere haben. Darauf könnte es ja hinauslaufen.
Zum Beispiel.
Dann kann man halt gucken, kann man noch ein drittes Team, kann man noch ein viertes Team involvieren. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon diesen verrückten Sign-and-Trade mit Max Strus, der nach Cleveland geht. Da kann man ja auch gucken, ob man das noch irgendwie zusätzlich erweitert und da irgendwie noch mehr Faktoren mit integriert und das irgendwie so funktionieren lässt. Das ist ja alles möglich, aber ich denke auch, dass die Blazers halt einfach in einer Situation sind mit einem Spieler, der noch 4 Jahre Vertrag hat. Dass sie da nicht sagen müssen, oh, du willst nach Miami? Ah, okay, ja, na dann,
gut.
Dann müssen wir das aber auch machen. Und dann reden wir auch gar nicht erst mit wem anders, weil du bist unsere Franchise-Legende. Weil natürlich ist er die Franchise-Legende. Natürlich haben sicherlich auch die Blazers in gewisser Weise ein Interesse daran, dass das auf eine positive Art und Weise endet. Ne? Also, dass da nicht am Ende irgendein Unwille entsteht. Das ist, glaube ich, schon auch so für das Ansehen der Franchise mehr oder weniger gut. Aber gleichzeitig kannst du halt deswegen auch nicht einfach klein beigeben und sagen, okay, eigentlich habt ihr nichts, was uns interessiert oder nur sehr wenig, aber wir machen das, weil wir wollen Dame seinen Wunsch erfüllen. Es muss was dazwischen geben. Das Team muss schon auch darauf achten, dass es das Gesicht nicht verliert in dieser ganzen Geschichte. Und also auf mehrere Arten und Weisen, weil das Gesicht war ja lange Dame. Das werden sie verlieren und das ist, glaube ich, auch gut, dass das so ist. Das hab ich auch schon mehrfach gesagt. Es war einfach an der Zeit. Es ist, glaube ich, richtig und wichtig, dass es dazu kommt. Aber die Art und Weise ist halt auch immer noch wichtig. Und da muss Portland, glaube ich, schon schauen, dass sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Und das, da bin ich mal gespannt. Also auch, was dann letztendlich das Resultat sein wird. Aber das ist jetzt zumindest heißt so, nee, wir sind nicht darauf fokussiert, dass das jetzt, also es hat Roche gesagt, dass sie nicht zwingend darauf fokussiert sind, dass das auf jeden Fall Miami sein muss, sondern dass sie mit allen reden. Das ist richtig und wichtig. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was so für Angebote reinflattern und was am Ende daraus wird. Aber nur um das nochmal zu unterstreichen, siehst du schon auch so, dass es richtig ist, dass das jetzt dazu kommt, oder? Also eigentlich
absolut.
Auch für beide Seiten.
Absolut. Also ich meine, mittlerweile, sie haben ja jetzt wirklich die letzten Jahre junge Spieler angesammelt, die nicht wirklich, beziehungsweise die auf ähnlichen Positionen spielen wie Dame und die, ja, da bei deren Skillset und Dame Skillset jetzt sich nicht zwingen, also es schließt sich nicht aus, aber es ist jetzt nicht, dass sie einen Defensive Stopper irgendwie geschnappt hätten, der an der Seite von Dame spielen könnte oder jemanden, der irgendwie Länge bringt oder wahnsinnig viel Länge mitbringt. Und deshalb, du hast jetzt halt, man hat jetzt theoretisch ja auch mit Scoot einen potenziellen Ersatz, nicht 1:1, aber einen potenziellen Ersatz, sowohl was das Gesicht der Franchise angeht, als auch so, was halt so einen vielleicht Lead Guard angeht. Du hast Sharp, du hast Simons, mal schauen, ob der vielleicht auch noch irgendwie integriert wird, oder aber du hast jetzt auf jeden Fall, du hast jetzt junge Spieler und du hast halt
Dame. 5 Jahre Jeremy Grant.
Und 5 Jahre Jeremy Grant.
Ja, das finde ich auch oder relativ geil, dass das irgendwie 4 Stunden, bevor dann dieser Trade-Wunsch durchsickerte, bekannt gegeben wurde. Aber gleichzeitig hieß es ja auch, dass Dame eigentlich schon ein paar Tage vorher gesagt hat, er will weg.
Ja.
Und dass sie aber noch ein paar Tage brauchten oder darum gebeten haben, dass er das erst ein paar Tage später durchsickern lässt. Das heißt, eigentlich müssen sie das gewusst haben, als sie diesen Deal mit Grant gemacht
eigentlich
haben.
Eigentlich schon.
Noch ein bisschen verrückter macht.
Ja, es ist ja irgendwie, ja, der Grand Deal ist dann auch nochmal für sich irgendwie so ein bisschen ein Fragezeichen, weil der ist ja auch jetzt nicht mehr der Allerjüngste und hat jetzt halt diesen langen Vertrag bekommen. Und
vielleicht geht er in die Harrison Barnes Phase seiner Karriere über und soll das sein, was Harrison Barnes bei den Kings war und ist und auch weiterhin ist.
Und auch weiter, das werden wir auch noch dazu kommen, aber vielleicht ist es auch dieses, auch vielleicht aber auch die erste Phase in Dallas, wo er einfach ein bisschen zu viel bekommen hat für das, was er dann am Ende bringen kann. Er ist ein bisschen, ist so ein bisschen Fragezeichen irgendwie.
Grant ist ein guter Spieler, aber ja, so auf diesen jeden Vertrag Fall. Würde ich eigentlich nur verstehen bei einem Team, was halt ihn noch braucht, um vielleicht Richtung Contender zu gehen, und die Blazers gehen ja jetzt genau in die andere Richtung.
Genau, also 5 Jahre 160 Millionen und irgendjemand hat, ich glaube, war Zach Lowe, hat so ein bisschen den Kevin Love-Vertrag von damals mit reingebracht, so, ja, er ist ja gut tradebar, war dann halt hinten raus doch nicht so gut tradebar, und jetzt ist halt, ja, also den Grand Deal habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, so im Zuge dessen, aber trotzdem, wie gesagt, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass sie jetzt sagen, Dame, wir wollen in eine andere Richtung einschlagen, und B, wir wollen dir das auch nicht antun, dass du jetzt nochmal hier Teil eines Rebuilds sein musst oder halt irgendwie der Mentor für die Jungen sein musst. Und damit suchen wir nach einem einem Trade-Partner, der für uns beide gut ist. Und ich glaube, das, was du sagst, ich meine, einerseits möchtest du ja nicht bei Spielern irgendwie, ja, also du möchtest nicht, dass die Idee aufkommt, dass du deine Franchise-Legende schlecht behandelst. Gleichzeitig möchtest du sicherlich auch nicht, dass die Idee aufkommt, dass da ein Front Office ist, das seinen Job nicht richtig macht, weil es vielleicht dann etwas, ja, irgendwo andere Faktoren zu stark mit einfließen lässt. Und dann gehst, da wirst du ja als Spieler auch nicht unbedingt hin, wenn du das Gefühl hast, okay, die kriegen es aber nicht hin. Naja, selbst wenn sie jemanden, ja, selbst wenn sie einen absoluten Superstar haben, bekommen sie es nicht hin annähernd. Wie gesagt, ich denke mal, Blick auf den Vertrag und so, es wird jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass am Ende es irgendwie aussieht, okay, vielleicht war es doch nicht so viel, vielleicht auch nicht, ne? Aber ja. dass du zumindest was hinbekommst, was du gut verkaufen kannst nach außen, aber auch nach innen hin, was dann auch irgendwie sinnvoll ist. Und deshalb ist es halt so ein Mittelweg, den sie halt gehen müssen. Und wie du sagst, es klingt auch so, als gingen sie ihnen. Und deshalb, also das, ob es dann Miami wird, beziehungsweise wie es dann nach Miami gehen kann, muss man sehen. Ich meine, Brooklyn zum Beispiel hätte ja interessante Picks mit diesen ganzen Suns-Picks in ein paar Jahren. Wenn dann Durant Richtung 40 geht, Beal Richtung Mitte 30 geht.
Die, wo beide ja jetzt schon so wahnsinnig viel spielen.
Genau. Und dann vielleicht, aber dann bist du halt auch wieder, dann sagst du, okay, wen gibst du denn ab an Brooklyns Stelle? Ich meine, du wirst, wenn du Mikal Bridges abgibst, das ist natürlich auch nicht cool. Sagst du, reicht's in Anführungszeichen, aber ist Claxton interessant genug? Dann brauchst du natürlich noch Salary Filler oder so, aber wär's Claxton, ein junger Center, der zu den anderen Kollegen passen würde, bei denen dann die Blazers sagen, okay, vielleicht, wie gesagt, Salary Filler müssen da noch mit rein, oder, aber dann hat Dame schon wieder keinen mobilen Center hinter sich. Also, aber das
ja,
ist
kann, ja, man kann ja noch Jusuf Nurkic mit in den
Trade ist, aber das ist, aber das ist ja irgendwie auch genau das Ding, finde ich, für mich, auch hinter so Superstar-Trades. Also du, ich finde es schon schwer, da eine perfekte Situation zu schaffen. Dann irgendwie so, ja, okay, aber den Spieler und den wollen wir nicht abgeben. Wir wollen schon den besten Spieler des Deals haben, weil das wäre Dame ja am Ende. Also außer sie traden ihn jetzt für, weiß ich nicht,
für ungefähr Jokic. 9 Spieler in der Liga.
Ja, weil genau.
Sag ich mal, so wahrscheinlich so ungefähr Platz 10 oder so.
Ja, wir wollen den besten Spieler dieses Deals, aber wir wollen halt unsere 5. Option auch nicht unbedingt abgeben dafür. So, das ist halt so ein bisschen die Quintessenz. Die finde ich halt schwer. Also
da, lass die Finger von Caleb Martin.
Ja.
Verdammt.
Verdammte Blutsauger.
Ja. Ja, das ist schwierig. Also das ist halt bei diesen Superstar-Trades ja auch regelmäßig so. Also das ist ja ganz selten, dass du... Das heißt, wie, also bei Charles Barkley 92 oder so, wo halt echt wenig abgegeben wurde und er dann in ein richtig gutes Team einfach schon reinkommen konnte, wo der Kern eigentlich im Wesentlichen kaum verändert wurde. Normalerweise sollte das eigentlich nicht so sein. Aber ich bin mal gespannt. Also, ich meine, Brooklyn kann schon ein Angebot machen. Ich meine.
Frage ist, ob sie es würden.
Ja, klar.
Wir sollten.
Ja, auch das ist eine gute Frage. Ich meine, das bezieht sich ja auf fast alle Teams, die jetzt hier irgendwie mitbieten können, mal abgesehen von Miami, wo es halt einfach natürlich Sinn macht, weil wenn du Dame integrierst und du hast Jimmy und Bam, dann hast du eine recht gute Chance, den Osten wieder zu gewinnen. Und dann bist du halt echt, also hast du eigentlich die größte positionelle und auch spielerische Schwachstelle, die du hattest, die hast du dann mal sowas von adressiert. Das ist halt, also da würde das voll Sinn machen, eigentlich All-In zu gehen. Aber bei anderen Teams, also ich finde ja zum Beispiel San Antonio schon spannend. Ne? Also wenn du halt einfach sagst, so, wir haben jetzt 4 Jahre Dame, wenn einen alten, aber immer noch verdammt guten Point Guard, der mit Wembanyama zusammenspielen kann, der dem auch so die Integration und das Ankommen in den USA irgendwie erleichtern kann. Aber da ist halt einerseits die Frage so, will Dame das? Weil natürlich spielen die jetzt nächste Saison dann nicht um den Titel mit. Und auch andererseits will San Antonio das, wollen die halt irgendwie verscherbeln, was sie haben für die Chance, jetzt in den nächsten Jahren halt einen Schritt besser zu werden, aber halt auch noch nicht unbedingt Richtung Titelkandidat zu gehen. Macht das überhaupt Sinn, wenn man erstmal gucken muss, wie funktioniert Wembanyama auch körperlich in der NBA, wie viele Spiele kann der in der ersten Saison machen? Also, das sind ja die Spurs, die sind normalerweise vorsichtig. Das sind jetzt normalerweise nicht die ganz krass die Leute, die jetzt irgendwie mit purem Aktionismus agieren. Deswegen, weiß nicht, aber gleichzeitig hast du natürlich auch selten die Chance, so einen Spieler zu bekommen.
Ja, oder keine Ahnung, man weiß halt nicht, wie Wembanyama in der NBA ankommt. Also viele sagen ja, defensiv dürfte er direkt halt ein sehr, sehr einflussreicher Spieler werden. Offensiv muss man halt gucken, aber ja, wenn du dann Dame an seiner Seite hast, wie weit kannst du denn gehen? Machst du nochmal, also natürlich der Extremfall Tim Duncan damals, so die Chancen sind vielleicht jetzt in Jahr 1 noch nicht da, aber sind sie vielleicht in Jahr 2, 3 da, je nachdem. Aber wie gesagt, es ist halt noch so ein bisschen, also auch wenn das Talent Wembanyama ja unbestritten ist, aber es ist halt, dieser Schritt rüber ist halt schon nochmal was anderes.
Wäre auch sau lustig, wenn Dame vom Nummer 3 zum Nummer 1 Pick gehen würde. So, also ich will nicht mit einem Haufen Teenager zusammenspielen, die Spurs sind schon ziemlich jung, muss man sagen. Eigentlich glaube ich nicht, dass da was geht, aber es wäre irgendwie spannend. Aber so von den Teams, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, realistischer in so einem Win-Now-Modus sind, Clippers, Philly, siehst du da mögliche Szenarien? Fändest du das interessant?
Ja, es ist ja, ich habe mir dann halt überlegt, ob es in so einen, also halt, dass quasi alle, die Spiele abgeben wollen, müssen, sollen und alle, die Spiele haben wollen, sich einfach mal zusammensetzen an einen Tisch und mal gucken, okay, wen können wir jetzt genau so hin und her schieben, dass dann am Ende alle glücklich sind.
Und am Ende, wer will denn jetzt Hero?
Ja, genau. Nein,
das ist gemein. Tyler Hero ist ein guter Spieler.
Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Es ist halt, in Philly zum Beispiel. Ja, aber mit Maxi auch nicht so richtig geil, ne? Weil Maxi wollen die Sixers ja nicht unbedingt abgeben. Die haben jetzt auch nicht verlängert, um ihre Flexibilität diesen und nächsten Sommer zu wahren.
Der ist halt irgendwie spannend, weil so von den Teams, die jetzt auf dieser ersten Liste von Dame standen, wäre Maxi halt mit einigem Abstand, finde ich, der beste junge Spieler, den man kriegen könnte. Es geht natürlich nicht nur darum, aber schon interessant, dass es dann sofort heißt, ja, der aber auf keinen Fall.
Ja eben, man will schon jetzt gewinnen, aber halt am besten auch noch in 10 Jahren gewinnen. Aber gut, nachdem da Murray sitzt, es ist halt, das Ding ist, die Clippers haben kaum Picks. So, das heißt, da müsste noch jemand mit rein, dass da Portland irgendwie Bock drauf hat. Ich meine, Norm Powell kam aus Portland, also von daher glaube ich nicht, dass sie ihn zurückbrauchen. Ist auch ein Guard. Das ist halt das Ding, es sind halt auch wahnsinnig viele Guards unterwegs und klar, kannst du irgendwie Homecoming von Batum machen, aber damit gewinnst du ja auch nicht. Also es ist halt...
Nee, das würde auch nur mit mehreren Teams Sinn machen, wo die Clippers halt versuchen, mit ihren Veteranen einzelne Picks heranzuholen und die dann
irgendwie so
zu schicken,
zum Beispiel. Man vielleicht noch dazu, aber ist auch wieder ein kleiner
Spieler. Das wäre zumindest wenigstens ein interessanter Spieler. Ich meine, der kann auch auf der 3 spielen immerhin.
Ja, aber das wäre jetzt so Sixers, ja, wie gesagt, Maxi wollen sie nicht abgeben. Also auch verständlicherweise, finde ich. Also ich bin großer Maxi-Fan, deswegen schon allein, weil uns namenstechnisch nicht viel trennt. Aber
das ist immer wichtig.
Ich meine, du möchtest dann irgendwie schon immer Veteranen im Team haben, auch zu jungen Spielern dazu. Ich meine, die Rockets haben ja gerade ordentlich bezahlt, dass sie ein paar Veteranen drin haben. Aber wenn das als Gegenwert allein reicht dir ja dann nicht für jemanden wie Dame. Also das heißt, ich glaube, es muss irgendwas mit mehreren Teams sein, meiner Meinung nach. Also dass du da, ich hoffe auch ein bisschen, dass die Bulls irgendwie mit reinkommen die ganze Zeit. Ich habe dir auch zu Harden so einen Fake-Trade geschickt, der natürlich absolut unrealistisch ist, schon allein, weil Maxi involviert war und in Chicago landet am Ende. Aber
Naja, aber in dem Deal war das doch auch so, dass du eigentlich so alles, was Chicago hat, abgegeben hast, so mehr oder weniger, so an den guten Spielern. So DeRozan und LaVine waren da doch beide drin,
oder? Ja, genau. LaVine war am Ende in Philly. Harden war in L.A. und DeRozan war auch in L.A. Könnte in L.A. spielen dann, bei den Clippers. Ja, so ein bisschen so eine, klar, du hast noch einen Meister Midrange, aber es wäre zumindest einer, den du da vielleicht irgendwie integrieren könntest. Der ist nochmal, und ich glaube, die Bulls haben noch Harris aufgenommen und Marcus Morris. Und halt Maxi.
Ja.
Und dann machst du noch einen Trade Vooch für Jared Allen, habe ich ja noch hinterhergeschickt und dann, ne?
Klar.
So dann hast du
wahrscheinlich laufen.
Dann hast du Maxi, Javon Carter, Pat, Tobias Harris und Jared Allen. Dann wäre ich glücklich geworden. Und so sind wir von Dame und Harden zu den Bulls gekommen.
Die Frage ist nur, wie du damit glücklich werden würdest, aber das macht ja nichts.
Ja, fürs Erste. Weil dann hast du Maxi und Pat. Und Kobe natürlich. Und Jared Allen.
Ja.
Und dann geht's von da aus weiter.
Okay.
Jetzt geht's ja nicht so richtig weiter gerade, aber es ist ja auch nicht alles vorbei. Der Trade ist absolut unrealistisch, weil ich glaube, wie gesagt, Maxi ist, ne? Und.
Ja. Fürchte auch.
Aber siehst du eine Möglichkeit, dass es relativ einfach wenn du kannst auch straight up machen. Harden für. Es gibt. Nee, kannst du nicht. Nee, Quatsch. Sorry, vergiss es, was ich gesagt habe.
Bei Harden zu wenig verdient. Aber ja, gut, da könnte man.
Ja, da könnte. Ja, genau. Aber
Portland kann jetzt mit Harden nicht so viel anfangen.
Außer, genau.
Dass man halt sagt, okay, der hat noch ein Jahr Vertrag, Dame noch 4 Jahre. Und.
Ja, aber ein Salary Dump.
Das wäre schon krass, aber man muss manchmal auch reckless sein.
Ja, ja. Aber ja, und die Clippers wollen ja Paul George anscheinend auch nicht unbedingt abgeben. In so einem Deal? Selbstverständlich.
Ja. Nee, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich komplizierter sein müsste. Also es ist so, ich denke auch, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass irgendwie 3 oder sogar 4 Teams involviert sein müssen. Aber also das Ding, also auch je mehr wir so drüber reden und wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie ist das dann halt doch wieder der Case dafür, dass Miami ihn am Ende bekommt, weil es einfach gar nicht so viele Teams gibt, die jetzt so richtig in Frage kommen, wo das so wahnsinnig viel Sinn ergibt,
ja,
jetzt ein Mega-Deal für Dame Lillard einzufädeln, glaube ich. Und dann ist es vielleicht so, dass die Angebote gar nicht so krass sind, wie man jetzt unbedingt denken würde.
Das kann gut
sein. Und dass dann Miami da doch irgendwie sich abheben könnte. Gleichzeitig könnte dann natürlich auch Portland eigentlich ja auch sagen, dann behalten wir ihn jetzt halt erstmal.
Ja.
Weil das gefällt uns so nicht. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir noch ein bisschen abwarten. Möglich ist das natürlich auch.
Du kannst natürlich dann gleich dagegen argumentieren, kannst, gut, jetzt ist es raus. Und sie haben augenscheinlich Ersatz in Anführungszeichen. Und gleichzeitig hat er aber halt eine extrem gute Saison gespielt. Und nächstes Jahr, wer weiß, wie nächstes, also er wird ja jetzt immer älter, dann kannst du ja nicht sagen, okay, ist jetzt noch an dem Punkt, an dem er, also in seiner Prime, sondern ist er vielleicht schon 1, 2 Schritte hinter seiner Prime und dann ist er vielleicht 3 Schritte hinter seiner Prime. Aber gleichzeitig, vielleicht siehst du nächstes Jahr dann auch so, ist gut, ist gar nicht so gut. Muss nicht sein, ne? Aber weißt du, du kannst die Situation, kann ja in alle Richtungen gehen, aber das ist halt der Schläber, gell?
Ja. Ja, also ich bin echt gespannt, was daraus wird und ob es vielleicht noch irgendein Team sich da einschaltet, dass man nicht so als erstes auf dem Zettel hat. Ich meine, ich fände es ja auch immer noch irgendwie eine überragende Vorstellung, wenn Dame und Giannis zusammenspielen würden.
Mm.
Aber ich glaube, es gibt nicht so richtig einen Weg dahin. Also zumal das halt schon sehr viel Geld ist, was der Kollege verdient. Aber es wäre also so als Kombination von 2 Superstars schon mit das Spannendste, finde ich,
was man sich so
zusammenstellen könnte. Auch gerade halt wegen dieser defensiven Dominanz, die Giannis halt noch mitbringt, das ist natürlich auch was der Kollege Dame gut brauchen könnte. Aber um hier mal so zu operieren wie Lillard und Miami und Co., muss man halt sagen, aber die Bucks müssten dabei halt schon auch auf jeden Fall Holiday, Lopez und Middleton behalten.
Auf jeden Fall.
Ne?
Sonst ist
das alles Quatsch.
Und nochmal ganz genau
überlegen, ob sie 250 Millionen haben.
Ja, ob sie Jay Crowder abgeben wollen. Also
ja, auch da muss man
wirklich das
intensivst drüber nachdenken.
Ja, ja, ja. Also vielleicht Cash Compensations oder so am Ende dann.
Ja.
Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Du hast schon recht, vielleicht wird es am Ende Miami. Ich habe, auch wenn man so die Teams dann durchgeht, ne, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah ja, okay, das. Oder hast du irgendeinen Sleeper, wo du sagst, das wäre jetzt. Ja, selbst die Knicks haben Jalen Brunson. Also, ergibt jetzt wenig Sinn, da irgendwie zu sagen, hey, dann holen wir jetzt Dame da rein. Also,
die Knicks wären sonst eigentlich ein guter Kandidat, aber da ist es halt wirklich so, dass der sportliche Fit irgendwie sehe ich auch nicht so richtig.
Ja.
Also warum man sich da dann von all seinen jungen Assets trennen sollte, um dann sich das Problem an den Hals zu holen, was ja Portland einfach seit Jahren hatte mit einem zu kleinen Backcourt, der defensiv halt einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, das zu machen wäre vielleicht ein bisschen unklug. Ansonsten kann man mal überlegen. Die Timberwolves können natürlich versuchen, ihre diversen oder einen ihrer diversen Center nach Portland.
Das war so ein bisschen,
richtig krass. Aber das wäre dann ja eigentlich auch schon wieder ein Move, der für Portland eigentlich so timeline-mäßig jetzt auch nicht so richtig passen würde, wenn sie sich jetzt Towns da reinholen.
Ja, aber Towns ist noch nicht so alt, oder? Was ist der, 27?
Nee, Towns ist nicht so alt.
Oder 25? Irgendwas, oder?
Nee, 25 nicht. Moment.
Also ich glaube 27, oder?
Das kann, Moment.
Warte, ich bin dran.
Das ist schön.
Ich bin dran.
Ich bin schneller, 27.
Ja, siehst du? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. 27. Ja,
hast du sogar auch gesagt.
Ja, siehst du, ich habe ohne zu gucken.
Ich meine, Utah geht's natürlich auch noch. So, ja. Die haben viel an Assets anzubieten. Der Pelikan hat einiges, was er anbieten kann.
Und auch nicht Jordan Clarkson, wenn er verlängert und überhaupt. Und auch nicht Walker Kessler und auch nicht Kelly Olynyk.
Ja, das ist eine komplizierte Situation. Nee, aber also den Pelikan fände ich ja grundsätzlich noch möglich, weil die halt einfach relativ viele verschiedene Pakete schnüren können, so an jungen Spielern, an Draft-Assets, also theoretisch natürlich auch an Stars, aber da weißt du, die Stars sollen nicht abgegeben werden.
Auf gar keinen Fall.
Aber das ist so ein Team, das hat zumindest ja noch spannende Assets, wo man irgendwie so drumherum arbeiten könnte. Ich meine, OKC gibt's dann auch noch. OKC hat jetzt natürlich auch in der Offseason einiges an Guards rangeholt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das da der Move ist, aber am Ende ist es vielleicht einfach wirklich nicht so ein großer Markt, wie man das jetzt annehmen sollte bei einem Spieler, der so gut ist. Und dann ist es vielleicht nicht das ganz riesige oder das heftige Paket. Also so ein Gobert oder auch Durant-Style-Paket wird es, glaube ich, nicht geben, weil es einfach wahrscheinlich nicht da ist.
Es ist halt auch einfach eine Position, die eigentlich relativ gut besetzt ist in der Liga, ne?
Und ja, also fast nirgendwo so gut, wie es Dame wäre, aber
ja, genau.
Es ist halt auch trotzdem dieser Vertrag, ne? Wenn sie halt sich jetzt wenigstens die letzte Extension, die sie hatten, die wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen. Also er hat ja ohne die immer noch 2 Jahre Vertrag.
Ja.
Ne, so, wenn sie sich die einfach gespart hätten, dann wäre das, glaube ich, nochmal ein bisschen andere Situation.
Ja.
Aber
ja,
wenn dann irgendwie ein 37er 63 Millionen Dollar verdient in der Saison, das ist halt schon ein bisschen ambitioniert. Zumal der nicht körperlich so vom Typus her LeBron ist.
Wer ist das schon? Ja, ich bin gespannt. Wie siehst du noch ganz kurz vielleicht diese Sache, Nurkic muss mit in den Trade involviert werden?
Wäre natürlich cool für die Blazers.
Ja, wie cool wäre, ist es wirklich so, weil wollen sie gut sein?
Ja, aber sie wollen das Gehalt loswerden, langfristig. Also Teambuilding-mäßig ist das ja ein Albatros, der dir so ein bisschen.
Wie lange hat er noch Vertrag? Ich weiß gerade gar nicht.
Er hat ja auch, hat er nicht erst letzten Sommer eine neue Extension unterschrieben?
Bitte nicht.
Auch das können wir nachgucken.
Ja, on it.
Ja, ich bin schneller. Falls mein Internet mitspielt.
Ja, siehst du, bis 25/26.
Er hat noch 3 volle Jahre Vertrag.
Ja, okay, das ist lang. Das ist lang.
Ja, also ich meine, es ist jetzt auch nicht ein Muss, den jetzt unbedingt loszuwerden, weil, wie gesagt, man will ja jetzt erstmal nicht so gut sein und dabei, also steht er dir jetzt nicht unbedingt mega im Weg, aber so, es nimmt dir halt vielleicht einfach ein paar Möglichkeiten und sie haben ja trotz, also obwohl sie jetzt dann Richtung Rebuild gehen, haben sie ja trotzdem schon ein paar größere Verträge, also inklusive dem einen, den sie jetzt gerade Jeremy Grant gegeben haben. Aber insofern, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn
du hast teambuilding-mäßig, dass du auch mal einen Free Agent oder halt entweder einen Free Agent aufnehmen kannst oder halt einen größeren Vertrag aufnehmen kannst für Picks. Das ist halt so ein Punkt, dass du da einfach, dass er diesen Cap Space nicht blockiert.
Genau. Dafür wäre es schon nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es jetzt daran am Ende scheitern würde, aber wenn man da halt zum Beispiel mit Miami sagt, okay, wir sind jetzt eigentlich mit der Draft-Kompensation nicht so super zufrieden, aber hey, was soll's? Nehmt halt Nurkic noch.
Hm.
So, dann, also keine Ahnung, vielleicht versucht man sowas in der Art noch.
Und dann sagt Miami, ja, aber Jovic kriegt ihr dann nicht. Weil wir tun euch ja hier einen Riesengefallen.
Ja. Ja. Wir erleuchten euch um dieses langfristige Problem. Okay, Harden.
Harden.
Clippers oder was meinst du?
Deutet vieles darauf hin, oder? Also erstmal sehr überraschend irgendwie, dass er die nächste Forderung
kam. James Harden einen Trade fordert.
Ja, nein, aus dieser Situation heraus, also so diese Nachricht so opted in und dann, um einen Trade zu finden, war ich schon so, okay. Aber ja, ich meine, ich kann's. Also einerseits ist so ein Ding, okay, schon wieder und Situation besser wird die Situation vielleicht wahrscheinlich nicht mehr. Ich kann vielleicht so ein bisschen, was er durchklingt, dass er nicht so wirklich glücklich ist, wie die Free Agents die Verhandlungen gelaufen sind. Nach letztem Jahr, in dem er auf Geld verzichtet hat, jetzt dieses Jahr und er bekommt dann nicht das, was er sich dann vielleicht erwartet hat, kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ich kann allerdings auch aus Sixers Sicht nachvollziehen, wenn sie sagen, so ist irgendwie in den Playoffs, das waren zwar zwei richtig geile Spiele gegen Boston, aber es waren halt echt so ein paar Stinker dabei. So. Und dann sind wir sicher, dass wir dir wirklich den größtmöglichen Vertrag anbieten sollen. Finden wir eine andere Lösung. Murray ist da ja sowieso eher als harter Hund bekannt, auch jetzt sogar bei James Harden. Ich kann irgendwie beide Seiten nachvollziehen. Mein Gott, am Ende könnte man dann auch sagen, wir kriegen es trotzdem irgendwie zusammen hin. Es muss jetzt nicht dann gleich sein, okay, ich gehe weg und guck mal. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Aber ja, Clippers könnte halt insofern Sinn ergeben, als dass sie halt eine gewisse Menge an Spielern haben, die vielleicht für die Sixers interessant sein könnten. Auch ohne Paul George. Dass sie so ein paar, also keine Ahnung. Aber es ist halt auch, ich meine, das Ding ist auch, wenn du einen Star bis Superstar abgibst und halt gute bis sehr gute Spieler zurückbekommst, ist es nie so richtig geil.
Ja, also glaube ich auch eigentlich so ein bisschen gegen die Philosophie von Murray selbst, ne?
Genau. Ich meine, genau, das ist halt so das Ding. Also was ist der bestmögliche Spieler? Weil da sind wir halt jetzt an einem Punkt. A, noch ein Jahr Vertrag. Heißt, sollte er irgendwo hingetradet werden, wo er jetzt nicht unbedingt Bock drauf hat, stehen die Chancen sehr gut, dass er nächstes Jahr weg ist, wenn er sich dann schon endlich mal frei aussuchen kann, wo es hingehen soll. Mehr oder weniger zumindest. Und B, ja, haben die anderen Teams ja auch gesehen, wie es sich in den Playoffs entwickelt hat. Und jetzt sind wir halt schon bei der dritten Gelegenheit sozusagen, wo es nicht so richtig funktioniert hat in den Playoffs. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, sinkt vielleicht dadurch auch etwas die Bereitschaft anderer Teams, wahnsinnig viel aufzugeben für Harden. Das heißt, die Verhandlungsposition der Sixers ist tendenziell schlechter als die von Portland, würde ich jetzt sagen. Meiner Meinung nach, oder?
Die von Portland?
Von Portland mit Dame.
Ach so, ja. Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, es ist halt trotzdem eine andere Situation mit anderen Prioritäten. Ich meine, klar. So den Sixers ist es am Ende auch zuzutrauen, dass sie sich da so reinwuseln, dass sie am Ende Harden in Lillard eintauschen. Aber wahrscheinlich wird das eher schwierig. Nee, ich weiß auch, also ich glaube auch nicht, dass es bei Harden jetzt den ganz großen Markt noch gibt. Also muss man aber auch dazu sagen, dass auch dieses ständig neuen Trade fordern jetzt, glaube ich, auch dann ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch die Angst davor senken würde, dass man dann nächsten Sommer in der Free Agency dann auch wieder ganz lange zittern muss, will der jetzt bleiben, unterschreibt der woanders, weil irgendwann kommen jetzt dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viele Angebote rein. Ich weiß es nicht.
Ist ja
dann auch, ich meine, das hast du ja jetzt auch gesehen. Es gab halt die ganze Zeit dieses Leverage-Play mit den Rockets, die dann relativ schnell gesagt haben, okay, nee, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, lass es in eine andere Richtung gehen. Und dann war ja offensichtlich schon wieder gar kein Markt da.
Ja.
Das muss einem ja auch irgendwie zu denken geben. Also auch als James Harden. Aber ja, worauf das jetzt hinausläuft. Wahrscheinlich läuft es auf die Clippers hinaus.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also,
Aber ich denke eigentlich auch da müsste es so einen komischen Dreiteamer oder so geben, weil eigentlich so ein paar abgehalfterte Veteranen zurückbekommen von den Clippers, von denen einige natürlich gute Spieler sind. Also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du weißt schon, was ich meine. Ist, glaube ich, eigentlich nicht das, was die Sixers haben wollen in der Situation, wo sie halt Joel Embiid haben und den ja auch irgendwie zufriedenstellen wollen, damit der nicht der Nächste ist, der dann sagt, oh, das, hey, Moment, eigentlich will ich auch woanders hin.
Ja.
Und übrigens noch, weil wir ja die Knicks kurz genannt haben, die Knicks sollten auf so jemanden warten. und nicht auf den nächsten Point Guard, weil da sind sie ziemlich gut
aufgestellt. Ja, 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 das ist ja genau, das ist ja der Punkt. Also da sind die meisten halt echt gut dabei. Könntest du dir, ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass die Bulls auch interessiert sein könnten, aber könntest du dir vorstellen, dass sie irgendwas versuchen mit rund um Levine und
für Harden jetzt?
Und wie würdest du es aus Sixers Sicht, wie sähst du es aus Sixers Sicht?
Also sie kriegen da zumindest einen guten Spieler zurück, der aber schlechter ist als Harden und der, ja, also halt auch jetzt nicht den geilsten Vertrag hat irgendwie, aber trotzdem jemand ist, der halt, also der dir in der nahen Zukunft auf jeden Fall dabei hilft, weiter Spiele zu gewinnen und auch Spiele entscheiden kann und auch Spiele dominieren kann und so.
Das und den Ball nicht, und halt auch, wenn Embiid den Ball nicht in der Hand hat oder Embiid den Ball in der Hand hat oder Maxi den Ball in der Hand hat, ja, sehr wertvoll sein kann, weil
ja, also es ist halt trotzdem irgendwie auch da, dann hast du halt relativ schnell wieder so defensive Bedenken, glaube ich,
mit einem
Maxi Levine Backcourt, aber
ja, du würdest aber defensiv nichts opfern. Also du würdest, ich glaube, Levine ist auf jeden Fall der bessere 1 gegen 1 Verteidiger abseits der Zone als Harden. Oder würde ich nicht sagen, glaube ich, da bin ich mir sicher, dass Levine der bessere 1 gegen 1 Verteidiger ist.
Ja, Harden ist ein guter Post-Defender und ansonsten ist es so in Sachen Awareness oft schon relativ wild. Also er kriegt relativ viele Steals, weil er das Spiel eigentlich gut lesen kann, aber er guckt auch oft woanders hin.
Ja.
Das ist abgelenkt. Und ja, insofern würde ich auch denken, Levine ist zwar nicht richtig gut, aber glaube ich ein bisschen besser. Also das würde ich schon auch so sehen. Also es ist halt da so ein bisschen die Frage, der Vertrag nimmt dir dann langfristig wieder so ein bisschen Flexibilität, aber in einem Markt, der schwierig ist, ist Levine vielleicht auch einer der besseren, die du zurückbekommen kannst oder einer der besten, die du zurückbekommen kannst. Du könntest natürlich auch gucken Richtung DeRozan, dessen
oder so.
Der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich.
Genau, läuft nach der kommenden Saison aus.
Das könnte, also fände ich vielleicht sogar smarter. Also
bewegt er es so weit? Also aus Philly-Sicht, wirklich?
Tut Levine das denn? Also DeRozan ist Stand jetzt, glaube ich, immer noch ein besserer Spieler als Levine.
Aber ich glaube, Levine ist ein Spieler, den du einfach integrieren kannst in das, was du machst, als DeRozan.
Das vom Skillset her stimmt das. Aber ich weiß nicht, DeRozan ist so als Decision-Maker und auch als Playmaker vielleicht jemand, der eigentlich mehr Needs abdecken würde von deinem Team, wenn Harden weg ist. Weil Harden war so für die Entscheidungen und für das Playmaking war der schon verdammt wichtig. Also
absolut, genau.
Jetzt, deswegen, auch wenn wir jetzt ein bisschen negativ über ihn reden,
er hat eigentlich eine gute
Saison gespielt,
ja, genau, also
eine gute Regular Season. Und in den Playoffs war er in zwei Spielen sensationell und in den anderen nicht. Das ist halt James Harden. Aber ja, ich weiß, also ich glaube so auch hier Thema Teambuilding-Perspektive fände ich es fast besser, in Richtung DeRozan zu gehen, weil, also man kann dann mit dem auch durchaus eine Extension aushandeln, aber die müsste vielleicht nicht ganz so üppig ausfallen wie die von Levine, könnte dir so ein bisschen mehr Flexibilität weiterhin bewahren. Also das wäre jetzt auch eine Richtung, die ich jetzt nicht ausschließen würde. Die Frage ist halt so ein bisschen, was die Bulls davon haben, wenn die jetzt sich da...
Also ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nur so, weil ich dieses Gerücht hatte und weil halt die Bulls halt auch anscheinend so ein bisschen aktiver sind. Oder waren
das
halt
mit ja auch immer in etwas.
Und genau, eben. Die sind aufgewacht und nee, aber dann hat es mich halt, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt, es wäre jetzt auch nicht mein Traum, James Harden jetzt bei den Bulls zu haben quasi. Also ich wüsste jetzt selber gar nicht, was ich davon halten würde, gerade wenn du Levine abgibst. Klar, du bekommst natürlich Flexibilität, weil du dann den Levines Vertrag halt nicht mehr hast. Aber ja, es ist wirklich das, was du willst. Es ist wirklich die beste Option. Keine Ahnung. Ja, DeRozan bin ich. Er ist halt wieder. Abseits des Balles war letztes Jahr nicht wahnsinnig viel. Ne? Es war schon sehr, sehr. Oder es ist halt so, seit Halbzeit 2021, 2022 ist halt einfach sehr, sehr viel DeRozan-Ball sozusagen. Und dann ist die Frage, ob er wieder so ein bisschen zurück in diese Spurs-Rolle kann. Wenn er die wieder zurück kann, ist es vielleicht bei Philly nicht schlecht. Aber trotzdem hast du halt eigentlich einen dominanten Center, den du ja gern um die Zone rum operieren lassen würdest. Und nicht, dass man sich dann am Ende im Weg steht mit DeRozan und Embiid. Keine Ahnung. Also,
ja, ich weiß, ich könnte mir schon vorstellen, dass das geht.
Aber ja. Ich würde es jetzt auch nicht ausschließen.
Weiß nicht, also mit dem Kollegen Krankenschwester gibt es ja vielleicht sowieso auch ein, zwei andere Spielideen, als wir die vorher unter Doc gesehen haben. Also es war ja schon auch statisch. Dazu passte Rosen besser als Levine.
Ja.
es, es wird sich ja in irgendeiner Form eh wahrscheinlich ein bisschen,
genau,
verändern müssen.
Es gibt auch nicht, auf jeden Fall nicht so den, auch da eigentlich nicht so den klaren 1-zu-1 Trade. Also vielleicht ist es am Ende wirklich auch so ein Mehr-Team-Trade, bei dem dann die Sixers über ein anderes Team noch einen Spieler zusätzlich nimmt. Aber wenn du zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, Harden landet am Ende in LA und du sagst, keine Ahnung, du bekommst Terrence Mann oder Powell oder so, plus DeRozan dann. Oder Batum als Flügel, keine Ahnung, irgendwie so. Das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber dass dann halt irgendwie sowas wird. Oder halt
ein anderes. Also unterm Strich wäre das ein ziemlich guter Weg daraus, aus einer Situation mit einem Spieler, der nicht mehr da sein will.
Ja.
Wenn du dafür zwei eigentlich, also sehr produktive Veteranen hast, einer, der auch immer noch ein, also Lead Creator ja sein kann, das wäre schon nicht verkehrt, muss man
sagen. Aber hast du sonst noch ein anderes Team für Harden vielleicht, wo du sagst, da fändest du es spannend, um ein bisschen von den Bulls wegzukommen? Dass ich uns von den Bulls wegbringen muss, Wahnsinn.
Also, ja, ne? So kann man das auch formulieren. nee, also grundsätzlich sind es ja ähnliche Probleme wie bei den bei Dame auch. Hier, da der Vertrag, also da die Summe nicht ganz so hoch ist, ist es vielleicht ein bisschen leichter, den entsprechenden Salary-Gegenwert zu finden. Auch hier hatte ich mal kurz so die Idee Milwaukee, aber er und Giannis mögen sich ja nicht.
Das, naja, stimmt. Ist vielleicht er könnte Giannis ein paar Skills beibringen, das wäre vielleicht nicht schlecht.
Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Nee, sonst fände ich das sportlich halt nicht uninteressant, weil das halt noch so ein Win-Now-Team ist, was eigentlich Playmaking und auch ein bisschen Kreativität in der Offense noch gebrauchen könnte. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das der Fit ist. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, was Toronto eigentlich genau will. Das wäre sonst noch so ein Dark Horse, aber ist über die Raptors dann, können wir gleich hier nochmal kurz sprechen. Ja. Die verwirren mich. Nee, ja. Siakam sollten sie nicht traden, nicht für Harden. Das, also für einen auslaufenden Vertrag im Endeffekt, für einen Spieler, der noch älter ist. Das wäre, glaube ich, nicht der Move. Aber das wäre eher, wenn sie sagen, nee, wir behalten Siakam und wir versuchen, nächste Saison gut zu sein. Weil, also die Moves, die sie machen, die sind, finde ich, schwer zu verstehen, was genau jetzt das Ziel ist für nächste Saison und darüber hinaus.
Ja. Ja, es ist nicht so ganz klar. Ich meine, Siakam läuft halt auch aus, ne? Nach der Saison oder nach der nächsten Saison. Also es wäre.
Aber Siakam ist jünger und Siakam hat keinen Trade gefordert, sondern will da bleiben, nach allem, was man liest und hört.
Was durchaus eine gute Voraussetzung ist für eine zukünftige Zusammenarbeit.
Wahrscheinlich.
Aber es ist wahrscheinlich sowieso alles mit neuem Coach, ist wahrscheinlich alles noch so etwas in Limbo.
Ja, wie, also das wirkt zumindest so bei denen.
Dann können wir langsam mal zum Wochenende gehen, oder? Was so alles, also zu harten Fakten.
Ja.
Zu harten Fakten, würde ich sagen.
Von harten Fakten zu harten Fakten.
Genau.
Härteren Fakten.
Ja. Vorher aber, es ist ja echt, ich meine, die Phase ist schon hart, ne? Du hast halt, man ist so durch, wenn du so durch den Winter kommst, es ist halt, du bist die ganze Zeit bei den Spielen, guckst halt nachts, ne? Und dann ist halt so dieses, haben wir schon oft gesagt, Koffein-Energiebedarf ist relativ hoch. Aber bei mir ist halt dann so Richtung Sommer, ne? Wenn du dann halt, wenn es wärmer wird, so gerne ich Kaffee morgens trinke, Mittag rum, brauche ich manchmal eine Erfrischung. Keine Ahnung. Ziehst du dir mittags Kaffee rein noch? Gerade. So richtig nachmittags.
Mal so. Also der Sommer hat jetzt hier wieder so einen kleinen Dip gemacht, gerade in
Hamburg. Ja, dann geht's wieder, ne?
Weil es halt einfach stürmt und regnet. Da ist natürlich was anderes. Da kann das ruhig heiß sein, aber ansonsten, ich experimentiere mehr als im Winter, wo man es einfach den ganzen Tag quasi durchziehen kann.
Ja, genau.
Also,
keine Ahnung. Für die Thermoskanne am Schreibtisch, ne? Und dann einen nach dem anderen.
Ja. Manchmal so Geschichten wie so Cold Brew zum Beispiel trinke ich ganz, also auch an so heißen Sommertagen ganz gerne mal. Oder Espresso Tonic oder so.
Ja, den
haben wir, glaube ich, mal getrunken und das hast du gehasst, ne?
Ich erinnere mich. Ich hab's nicht gehasst. Ich hab's nur nicht gleich geliebt. Ich fand's nicht schlecht. Es war so, okay, ja. So ein bisschen wie Guinness. So, vielleicht braucht man fünf, dass es so richtig
reicht mir eins im Jahr, um ehrlich zu sein. Das finde ich dann immer geil, aber mehr muss nicht.
Ja, ich trinke es mittlerweile relativ gern, aber es ist tatsächlich, also ich habe, genau, das ist bei mir nämlich so dieses Ding, ich habe den richtigen Kaffeeersatz, also ich trinke dann trotzdem auch einen warmen, im Sommer ist jetzt nicht so das Ding, aber ich trinke auch gerne mal einen Eiskaffee oder so, aber so den 100%igen Ersatz habe ich nicht so, und ich habe auch schon mal erzählt, wir haben im Studium echt mir Energy Drinks reingeschüttet, aber das geht halt auch nicht so richtig geil mehr. Und deshalb sind wir, haben wir ja schon mal erzählt, wir sind halt dann auf Holy gestoßen, ne?
Und genau, also weil das halt irgendwie eine ganz gute Alternative, also auch so zu anderen Energy Drinks, was wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gar nicht angesprochen haben, die haben halt bei ihren Produkten auch so viele Eistees dabei. Und das finde ich momentan tatsächlich auch eine gute Alternative. Also wie wir jetzt gerade neu so ein Lime Matcha Mint Green Tea, so was ein relativ sperriger Name ist, aber was ziemlich geil schmeckt. Also das habe ich jetzt gerade hier auch stehen. Und das droht für mich eine sehr gute Sommeralternative zu werden zu Kaffee.
Auf jeden Fall, das ist echt so. Eistee ist ja eh so ein bisschen der Klassiker. Oder bei mir auch, ist auch geil, der, haben sie auch gesagt, der Pfirsich-Eistee ist zurück. Und Pfirsich-Eistee war immer so einer, also als ich früher war, ist auch so ein bisschen eine Kindheitserinnerung. Ich war ja immer eher Typ Pfirsich als Zitrone beim Eistee.
Krass. Da waren wir verfeindet.
Da waren wir, echt, war so gleich bei dir, echt?
nein. Aber schon.
War schon so ein bisschen Wagenburg-Mentalität bei dir dann um Zitrone-Eistee.
Selbstverständlich.
Ja. Nee, aber, und deshalb, teilweise jetzt ist mir oft halt dann auch so dieses Ding, ist ein bisschen zu süß und halt ein bisschen zu künstlich. Und bei Holy ist der Pfirsich-Eistee, der jetzt wieder in Stock ist, und alle anderen Getränke auch die Energy-Drinks, sind alle halt mit natürlichen Aromen. Und das ist halt schon sehr geil. Und halt zuckerfrei. Das heißt, es ist nicht ganz so süß, es schmeckt etwas natürlicher, es schmeckt fruchtiger. Und das, finde ich, macht schon einen relativ großen Unterschied. Zumal das ganze Zeug, muss man sich vorstellen, es wird in Pulverform geliefert, was die ganze Geschichte kompakter macht. Das heißt, es reduziert natürlich Verpackungsmüll. Und dann rührt man das, man schüttet es auf, rührt es ein bisschen um. Es gibt auch einen praktischen Shaker, theoretisch. Und dann hat man einen erfrischenden Sommerdrink inklusive Energielieferung. Eine gute Geschichte, würde ich sagen.
Absolut. Kann man eigentlich nur empfehlen. Es ist halt angenehm, dass man dabei nicht so viel Müll produziert, sich auch keinen Müll in sich selbst reinschüttet. Wir haben ja letztes Mal, als wir das schon mal hier angesprochen haben, haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet und gesagt, dass es ihnen gut geschmeckt hat. Also insofern freuen wir uns natürlich auch, wenn euch das ebenfalls gefällt. Und wir haben,
das ist ja unser Ziel, dass wir euch hier gute Dinge näher bringen.
Und wir haben selbstverständlich auch Codes mitgebracht. Diesmal sogar zwei.
So sieht das aus. Einmal könnt ihr mit Code KORB, bekommt ihr einfach 10% auf euren Einkauf. Es gibt mittlerweile auch zwei Probierpakete. Einmal das Eistee-Probierpaket. Da bekommt ihr alle Eistees, 7 Eistees, zwei in zweifacher Ausführung. Also 14 kleine Röhrchen mit Pulverinhalt. Einfach rein, Wasser drauf und gut. Und dann gibt's noch das Mixed-Probierpaket mit 7 Energy Drinks, 7-mal Eistee. Und 10% mit KORB.
Genau, das ist der eine Code, den könnt ihr auch immer benutzen, auch wenn ihr schon mal was bestellt habt. Und dann gibt's auch immer noch den Code KORB5. Das ist einfach 5 Euro, der gilt für Neukunden.
Lohnt sich. Und ich hoffe ja, dass jetzt alle, die ihren Einkaufswagen schon voll hatten und währenddessen unsere Folge angehört haben, pausiert haben. Weil wir hatten ja auch schon den Fall, dass jemand kurz vorher bestellt hatte, ne? Beim letzten Mal.
Genau, die Geschichte. Das muss jetzt einfach nicht nochmal passieren. Geht einfach hin, bestellt es, sagt uns Bescheid, wie ihr es findet. Und
genau, auf jeden Fall.
Genießt es.
Genießt es an heißen Tagen, wenn der Sommer sich von seinem Dip erholt hat, weil wird er tun. Von daher schon mal jetzt Vorrat anschaffen und so. Na? In diesem Sinne, ich hoffe, dass die ganzen Konsorten am Wochenende auch ordentlich irgendwie, ich weiß nicht, sei es Kaffee, sei es Energy Drink, hoffentlich Holy irgendwie dabei hatten, weil, ne? War einiges los. Und wir haben ja gesagt, so ein bisschen, was uns gefallen hat, sind wir uns einig, dass die Lakers einen relativ guten Job gemacht haben.
Unterm Strich auf jeden Fall. Also es gibt da zwar auch drei Leute, wo ich mal gespannt bin, wie gut es dann tatsächlich aussehen wird. Also weil gerade hier Rui Hachimura 3 Jahre 51 Millionen, Gabe Vincent 3 Jahre 33 Millionen. Das waren beide Spieler, die in den Playoffs echt gut waren. Wo ich jetzt halt mal gespannt bin, ob sie das dann auch in der Regular Season sind, weil auf dem Level waren das halt beide vorher nicht. Und das sind jetzt natürlich schon Investments, die sie da haben. Aber also in der Theorie passen da beide halt einfach wunderbar rein. Also bei Rui haben wir es schon gesehen in den Playoffs. Bei Vincent so mit seiner Kombination aus On-Ball-Defense, aus Shooting. Also ich glaube, das Shooting war auch der Unterschied zu Schröder, weshalb sie sich halt für Vincent entschieden haben und gegen Schröder. Ich glaube, das passt an sich gut neben LeBron und neben Davis. Und bei D'Angelo Russell, 2 Jahre 37, bin ich jetzt halt auch mal sehr gespannt. So, der, da war der Markt sicherlich auch nicht üppig, aber es war sinnvoll, ihn zu behalten, glaube ich. Und das sind trotzdem so Moves, wo ich erstmal halt schauen muss, wie die Spieler dann wirklich performen. Aber also das Wichtigste und auch der Grund, warum das halt eigentlich eine Home-Run-Free-Agency für die Lakers sowieso ist, ist halt der Deal von Austin Reeves. Also, weil halt einfach kein fremdes Offersheet entweder reinkam oder unterschrieben wurde. Muss man ja so formulieren, weil genau wissen wir es ja nicht. Aber so wie es aussieht, haben sie eigentlich die potenziellen Interessenten genug eingeschüchtert, dass diese von Anfang an sich um andere Teams, um andere Spieler beworben haben und um die gekümmert haben. Und insofern war das dann halt direkt so, dass die Lakers ihn halt für das sehr überschaubare, wenn man so die Produktion anschaut, Maximum unter Vertrag nehmen konnten, was sie ihm bieten konnten, was halt, also ja, nur etwas mehr als die Hälfte war von dem, was ein anderes Team ihm hätte bieten können. Insofern war das eine sehr gute Geschichte. Also zumal das halt einfach der beste junge Spieler ist, den sie haben und hatten und der auch also in den Playoffs ihr drittbester Spieler war. Jemand ist, der, glaube ich, noch eine größere Rolle übernehmen kann. Das war halt einfach richtig gut. Und dann so, also die kleineren Deals so, um den Kader aufzufüllen, waren, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also beim Kollegen Rettich bin ich immer noch interessant, ob da irgendwann mal wirklich auch konstante Produktion bei rauskommt. Ja. Aber ein gewisses Talent hat er ja.
Cam Reddish übrigens. So, das ist,
ja. So, Jackson Hayes als Backup-Center finde ich interessant. Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Und da haben sie noch Taurean Prince als halt relativ verlässlichen Veteran. Also insgesamt war das einfach eine gute Offseason. Und also die sind ja auch wirklich schon mehr oder weniger fertig mit ihrem Kader. Was halt auch heißt, ich meine, wir haben jetzt bei den Harden- und Dame-Diskussionen nicht über die Lakers gesprochen, auch aus gutem Grund. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die Lakers, weil sie halt jetzt mal nicht so in diesen Star-Chaser-Modus dann automatisch geschaltet haben, sondern mehr in den Modus so, wir waren schon ganz gut, lass uns gucken, dass wir das zusammenhalten und noch ein bisschen ausbauen. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Der zweite Teil der letzten Saison oder der letzte Teil der letzten Saison scheint so ein bisschen den Lerneffekt ausgelöst zu haben, ne? So nach dem Motto, es ergibt schon irgendwie Sinn, einfach um Davis und um LeBron rum einfach gute Komplementärspieler zu haben, die irgendwie vom Skillset her passen und die das ganze Team so ein bisschen runder machen. Und dann am Ende, ja, bist du in Conference Finals und hast halt, scheiterst dann halt zwar 0-4, aber wenn du die einzelnen Spiele anschaust, schon oft gesagt, knapp gegen das beste Team der Saison. Also von daher ergibt es irgendwie Sinn. Und ja, ich finde jetzt auch, also gut, Jackson Hayes ist, glaube ich, halt auch so, kann man mal probieren, Move. Irgendwie machst jetzt nicht viel kaputt, kann funktionieren, hat es jetzt in New Orleans nie richtig zusammengebracht, aber kann man jetzt halt schauen. Und Vincent finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Also weil für das, was er in den Playoffs geleistet hat, 3 Jahre, 33 Millionen und wie du sagst, was er halt auch bringt und vor allem halt auch die Kombination aus Defense und Shooting, aus kann den Ball bringen, muss aber nicht, auch aus kann Offball spielen, kann aber auch so ein bisschen kreieren, finde ich, das ist eigentlich optimal so an der Seite von LeBron und Davis und halt, wie du gesagt hast, bringt halt eben noch diese Shooting-Komponente mit rein, kann ja auch mal richtig heiß laufen und von daher finde ich, also war ich positiv überrascht, weil positiv überrascht bei mir bei den Lakers ja immer auch so ein bisschen so, weißt ja, ne, nicht der allergrößte Lakers-Freund, aber fand ich...
Hast du erstmal in deine Tischkante gebissen, als du den Reeves-Vertrag gesehen hast?
Es hat mich überrascht, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das halt wirklich, also dass kein Team, also du hast ja gesagt, so sie haben die anderen Teams etwas abgeschreckt, aber dass man es dann nicht wenigstens entweder versucht, dass sie sich doch denken so, okay, nee, oder zumindest sie halt provoziert, dass sie halt irgendwas, dass sie ein bisschen überbezahlen. Also ich meine, das ist ja auch so ein, weiß ich nicht, inwieweit es halt gang und gäbe ist oder inwieweit man das dann manchmal halt irgendwie auch macht oder ob man einfach sagt, ach komm, egal, aber hat es dich überrascht, dass wirklich gar nichts kam, so aus, auch aus diesen beiden Perspektiven?
Also im ersten Moment ja, und je mehr ich drüber nachdenke, ist es halt einfach so, bei Restricted Free Agents, die Leute können das dann unterschreiben und dann gibt's ja eine gewisse Zeit, in der man halt einfach dann warten muss und wo das andere Team dann halt irgendwann sagt, nö, wir matchen. Und dann ist die Geschichte durch und dann hast du also den gesamten Aufwand, den du dann hattest in der Zeit, dass du dich halt um den Spieler bemühst, dass du dir dem Angebot unterbreitest, dass du dich mit dem unterhältst, dass man den halt also quasi rekrutiert. Einerseits ist das verschenkte Mühe und andererseits ist es halt auch verschenkte Zeit. Ja. Weil in der Zeit, wo du dann damit beschäftigt bist und darauf wartest, was das andere Team entscheidet, sind halt vielleicht dein Plan B und dein Plan C die sind dann halt vielleicht einfach schon weg, unterschreiben woanders. Und ich glaube, das führt dann letztendlich dazu, zumal es ja auch nicht super viele Teams mit Capspace gab. Es gab ein paar und ich hätte es nicht, ich hätte es immer noch, also so aus meiner persönlichen, man kann auch mal Leute irgendwie provozieren, Sicht, hätte ich es auch nicht verkehrt gefunden, wenn San Antonio das versucht hätte. Warum nicht? Ne? Also da ist es nicht so, dass denen sonst irgendwie der krasse dicke ja. Fisch entgangen wäre oder so, glaube ich. Oder auch Orlando, aber ich glaube, im Endeffekt, es waren halt einfach nicht so viele Teams und die Teams, die in Frage gekommen wären, haben sich halt einfach gedacht, nee, bringt uns nichts, so wirklich, zumal, also für Orlando sind jetzt die Lakers in den nächsten Jahren auch kein direkter Konkurrent oder so. Ne? Ja. Also, das ist halt einfach eine ganz andere Timeline. Da ist es dann vielleicht einfach damit zu erklären, dass die von Anfang an sich anderswo umgeschaut haben.
Ja, also wie gesagt, war jetzt auch nur so meine Frage. Ich meine, Bill Simmons hat, glaube ich, irgendwie noch gesagt, Detroit hätte den Joe Harris Trade auch noch eine Woche später durchziehen können, theoretisch. Oder der wäre bestimmt eine Woche später auch noch da gewesen. Und man hätte es halt dann irgendwie probieren können. Ja, ob es dann wirklich sinnvoll ist, keine Ahnung. Und weiß ja auch nicht, was Brooklyn noch so vorhat und wie schnell Brooklyn diesen Trade dann über die Bühne haben wollte. Deshalb, nee, am Ende ist es wahrscheinlich, wenn du keinen, wie du sagst, wenn du jetzt nicht die ganz große Chance siehst, dass es funktioniert. Und Austin Reeves ist zwar richtig gut, aber du möchtest dir jetzt ja auch keinen, also zu weit dich aus dem Fenster lehnen möchtest du auch nicht. Also, dass du dann am Ende vorne überkippst. Das ist ja auch so das Ding. Also, egal wie gut Austin Reeves jetzt war, also, obwohl er halt.
Wie meinst du jetzt?
Naja, dass du ihm jetzt den ganz, oder, ja, nee, wobei, hättest du ihm als Orlando jetzt das absolut maximal Mögliche geboten?
Ja, also, das wären ja irgendwie 98,7 über 4 Jahre gewesen. Ja. Das ist NBA-Verhältnisse ist momentan
okay,
wirklich
ist okay.
Ja. Nicht so krass, das kann man schon machen, ja. Hätte ich jetzt gesagt. Also ja. Die ersten beiden Jahre sind ja so oder so, also die wären identisch gewesen mit dem, was die Lakers ihm bieten konnten jetzt. Also irgendwie, ich glaube, so um die 17 rum pro Jahr. Und danach wäre es halt dann hoch, also so, das wäre quasi so diese Poison-Pill-Struktur, so mehr oder weniger hätte das sein müssen. Das heißt, die Vertragsjahre Jahre 3 und 4 wären dann sehr teuer geworden, aber auch immer noch nicht im Vergleich zu den richtig teuren Spielern in der NBA.
Ja, das stimmt.
Alles bei jüngeren Leuten, das ist ja auch so wie mit der Extension für Desmond Bane und so. Brian Windhorst nennt das ja immer den Fun Max, weil das halt 25% sind und nicht halt dieses Designated, wo es dann halt, oder die Extension, die Veteranen dann irgendwann unterschreiben können, nach dem Deal, nach dem ersten großen Vertrag und so. Das ist immer noch ein bisschen was anderes. Und dabei Reeves, das ist ein guter, junger Spieler, der, glaube ich, auch noch Luft nach oben hat, also das Risiko wäre ich da schon eingegangen.
Ja, hast schon recht. Aber jetzt bleibt bei den Lakers. Und damit sehen die Lakers eigentlich relativ gut aus für nächstes Jahr, finde ich.
Ja, würde ich auch sagen.
Sind also Torian Prince auch
eher besser geworden. Es hängt wie immer, hängt es natürlich an der Gesundheit von den beiden Dudes. Aber der Supporting Cast sieht, finde ich, ganz gut aus.
Ja, finde ich auch. Dann wäre jetzt natürlich die Frage, welches Team seinen Supporting Cast ähnlich gut aufgehübscht hat. Hast du noch irgendwie, bei dem du sagst, okay, klare Needs waren da und diese Needs wurden gut bis sehr gut bis überragend gefüllt.
Es ist, finde ich, nicht so leicht dieses Jahr. Also es ist in manchen anderen Jahren hast du das ja so, klare Gewinner, klare Verlierer. So, hier ist alles bestens gelaufen, hier ist es irgendwie nicht so gut gelaufen. Das ist, finde ich, ein bisschen schwerer zu bewerten momentan. So gemäß ihrer Möglichkeiten haben, finde ich, die Suns einen guten Job gemacht. Also sie hatten ja nach dem Beal-Trade eigentlich fast nur...
Wir hatten ja nicht.
Genau, hatten sie eigentlich fast nur die Möglichkeit, Minimumverträge auszuhandeln. Aber das haben sie ja bisher gut gemacht. Also, dass jetzt Eric Gordon zum Minimum zu ihnen geht, ist ein großer Gewinn, glaube ich. Also, das ist jemand, der halt in einem Closing-Lineup stehen kann, neben den anderen. Das ist also der da reinpasst. Das ist natürlich so... 3 der potenziellen Spieler in dieser 5 sind dann nominelle Shooting Guards, aber in Wirklichkeit können die ja auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Rollen ausfüllen. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen. Und Watanabe war, glaube ich, ein gutes Signing. Eubanks auch ein günstigerer, wahrscheinlich etwas besserer Ersatz für Landale, der für viel mehr Geld zu den Rockets gegangen ist.
Also, ja.
Ich finde so, wenn man bedenkt, was ihre Möglichkeiten waren, haben die Suns das eigentlich ziemlich gut gemacht. In der Situation jetzt.
Fand ich auch. Dazu noch mit Bates Diop. Also muss ich sagen, kein Spurs-Experte, aber was man so hört, halt langer Forward mit hohem Basketball-IQ, der verteidigen kann. Letztes Jahr 39,4% von draußen getroffen. Also eigentlich ein Spieler, der halt, der ja auch so ein bisschen, also halt einfach ein, ja, ein guter Wing, also ein 3-and-D-Wing mehr oder weniger, der sich da sicherlich, wie gesagt, was ich jetzt so gehört habe übers Wochenende, da auch ganz gut einfügen könnte, so als so ein bisschen Glue-Guy vielleicht auch zu den ganz Großen.
Ja. Ja, denke ich auch. Also ansonsten, ich fand die Pacers ganz interessant, was die gemacht haben. Also die Extension für Halliburton, das war, glaube ich, eh.
Hätten wir auch gemacht.
Angesagt, dass das passiert. Also
hätte das Doppelte haben können.
Genau. Der Trade für Obi Toppin, auch bei dem Team, macht der, glaube ich, absolut Sinn, weil Toppin einfach als Highflyer, der wird, glaube ich, Spaß haben mit Halliburton und ist halt im Gegensatz zu Miles Turner auch jemand, der wirklich so klassisch Rollman gut spielen kann und der, glaube ich, da halt einfach noch so eine dynamische, athletische Komponente mit reinbringt, die sie brauchen konnten. Für Bruce Brown haben sie halt viel bezahlt, also 2 Jahre 45, aber Bruce Brown ist halt auch echt gut. Also
ja,
es hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, dass er jetzt dorthin gegangen ist, zumal es ja vorher immer hieß, so wahrscheinlich so Richtung Mid-Level und das ist ja jetzt nochmal wirklich deutlich mehr, aber ich meine, das ist auch eigentlich ein Team, was relativ viele Guards hat, aber vielleicht haben sie einfach eine Vorstellung, wie sie ihn da gut integrieren können. Es ist kein langer Vertrag, aber einfach ein guter Spieler. Also insofern finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt, was die Pacers so gemacht haben. Ja. Dann sind es halt so eigentlich fast mehr einzelne Deals. So, dass die Knicks Donte DiVincenzo geholt haben für, ich glaube, 4 Jahre 50 ist ganz gut, zumal so diese alte Villanova-Connection jetzt halt so langsam das Team übernimmt. Irgendwie müssen sie noch einen Weg finden, Mikal Bridges dahin zu holen. Vielleicht ja
zumindest einfach Randale in New York.
Randale für Bridges.
Genau.
Ansonsten, wen hatte ich mir noch als gut notiert? Westbrook, 2 Jahre 8. Ist natürlich ein solider Value wahrscheinlich. Bedenkt, was er vorher verdient hat. Micic, den du auch letzte Woche, glaube ich, im Mailbag schon mal angesprochen hattest.
Ja.
Bin ich total gespannt, wie das aussieht. Also zumal das ja über die letzten Jahre immer hieß, er will nicht nach OKC. Also auch wegen Tanking-Szenario, aber andererseits vielleicht auch, weil von Istanbul nach OKC ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen kulturschockmäßig. Ja. Aber jetzt hat er sich mit ihnen geeinigt. So nehme ich mal an, dass sie ihn auch wirklich geholt haben, damit er dann einfach eine Rolle in dem Team spielt. Und ich bin total gespannt, wie das in der NBA aussieht. Bei Vezinkov und den Kings auch. Bei den Kings finde ich ja grundsätzlich die Offseason interessant. Also da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Also sie haben Barnes dann doch nochmal für ziemlich viel Geld verlängert. Also 3 Jahre 54.
Findest du es so viel?
Ja, schon. Ich dachte, dass der halt eher Mid-Level-Exception ist. Also okay. Von dem, was er eigentlich so leistet, wäre das meiner Meinung nach angemessen gewesen. Das ist, finde ich, immer noch viel. Aber das ist halt auch einfach irgendwie so ein bisschen Story of his life. Oder, also, das ist halt bei Harris Barnes einfach das Ding. Und also, ich finde auch, dass das ein guter Spieler ist, der eine wichtige Rolle erfüllt, aber er ist halt auch in nichts überragend oder so. Und ist auch, hat, finde ich, schon auch seine Schwachstellen, aber ist ja Wumpe. Also, sie sind offensichtlich weiter von ihm überzeugt. Sie haben ihn auch, ja, glaube ich, so ein bisschen als Veteran-Leader in dem Team und dann, warum nicht? Also, es gab ja kurz und auch von mir die Überlegung, ob sie den Capspace, den sie kreiert haben, dafür nutzen, um halt beispielsweise sich um Draymond zu bemühen oder um Middleton oder so. Oder um Kuzma zum Beispiel. Aber das haben sie offensichtlich nicht getan. Das heißt, den haben sie gehalten. Sie haben Trey Lyles behalten, sie haben Vezinkov geholt und sie haben mit Sabonis den Vertrag neu verhandelt und ihn damit extended, also für insgesamt 5 Jahre 217. Das ist halt schon sportlich, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, weil das halt letzte Saison einfach so ein geiles Team war, weil die Offense auch, also mit Vezinkov haben sie halt einfach noch einen richtig guten Offensivspieler da reingeholt. Was ich halt ein bisschen spannend finde oder wo ich jetzt auch sagen würde, deswegen sind sie für mich jetzt irgendwie kein klarer Gewinner, wenn man das so formulieren will. Die Defense haben sie jetzt nicht so richtig adressiert mit ihren Moves, finde ich. Und da hatte ich eigentlich schon gedacht, dass das vielleicht sein sollte oder dass das vielleicht passieren sollte. Und da, das ist halt irgendwie immer noch nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, insgesamt sind die Kings wieder ganz gut aufgestellt, um nächste Saison auch wieder im Westen oben mitzuspielen. Oder wie siehst du das?
War halt so ein bisschen das klassische Ding, auch auf Kontinuität zu setzen. Und dann, also gerade nach so einer Saison wie der letzten. Und dann bist du vielleicht auch, bei Barnes ist dann vielleicht auch für die Kings selber der Wert höher, als wen von außen jetzt theoretisch einschätzen würden. Also, weil, keine Ahnung, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie wichtig ist er intern so für das ganze Gefüge innerhalb der Mannschaft. Und das ist ja auch ein Faktor oder ein Aspekt, der damit reingeht, was ein Spieler für eine Mannschaft, für ein Team, für eine Franchise bedeutet. Und da, keine Ahnung, also ich kann es nachvollziehen, dass sie ihn gehalten haben, zumal man ja auch nicht weiß, was die Alternativen, was wirklich möglich gewesen wäre. Dann bist du Draymond, Middleton, finde ich klar, das klang immer, oder halt generell die ganzen Leute, die halt dann irgendwie theoretisch für Capspace da gewesen wären, das klang immer ganz interessant, aber irgendwie gefühlt hätten sich ihre Franchises halt auch irgendwie einiges erlauben müssen, dass die beiden, jetzt zum Beispiel die beiden wechseln, würde ich jetzt sagen. Aber weißt du, so, da war es jetzt nicht nur, okay, die Kings machen ein richtig gutes Angebot, sondern auch so, okay, aber, weiß nicht, die Warriors zum Beispiel zahlen jetzt nicht die 100 Millionen, die er jetzt über 4 Jahre kriegt, sondern bieten ihm irgendwie 4 Jahre 80 oder so. Jetzt mal blöd gesagt, keine Ahnung, einfach nur so. Und bei Middleton ähnlich. Also, dass da noch eine Partei dazugehört, einfach weil die so irgendwie mit ihren Franchises verbandelt sind. Lässt sich jetzt natürlich retrospektiv gut sagen, weil sie verlängert haben. Aber deshalb, nee, also ich hätte es auch interessant gefunden, wenn sie irgendwas neu gemacht hätten. Also gerade, was du sagst, dass sie halt jetzt defensiv nicht wirklich was gemacht haben. Noch. Keine Ahnung, wer weiß, was jetzt passiert, was im Laufe der Saison passiert, ob irgendwie trademäßig noch irgendwas möglich ist. Also, aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir hatten jetzt unsere erste Playoff-Erfahrung als Team. Wir haben einen Riesensprung gemacht. Wir haben eine Identität. Das ist ja auch schon mal, es ist ja nicht ein Team, das irgendwie auf der Suche ist, sondern es ist ja ein Team, das letztes Jahr eine Identität gefunden hat, die es hoffentlich weiterführt, weil die ja ziemlich viel Spaß gemacht hat. Das heißt, vielleicht bricht man dann auch ein bisschen weniger gern auf, beziehungsweise ist dann vielleicht etwas vorsichtiger, sagt, wen holt man rein, wen lässt man gehen, wenn sie Barnes gehen lassen und zum Beispiel jetzt Kuzma reinholen. Ist er im Vakuum betrachtet, ist Kuzma vielleicht der bessere Spieler, aber bringt er dann vielleicht was aus dem Gleichgewicht? Also vielleicht auch nicht, man muss ja auch Chancen sehen, nicht nur Gefahren, ne? Aber vielleicht sagst du, okay, wir wollen da jetzt irgendwie weitergehen, wir haben jetzt auch unsere Lehren gezogen aus der Art und Weise, wie die erste Runde gelaufen ist. Also ich glaube, gerade bei Sabonis ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die nächsten Playoff-Auftritte angeht. Und klar, der Westen ist insgesamt stärker geworden. Ist natürlich die Frage, wie sieht die Position nächstes Jahr aus? Also Lakers, Suns, da wird sich noch ein bisschen was bewegen. Mavs, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Von daher, ja, man hätte mal gerne so einen Schritt vorwärts. Aber ich glaube, die Kings, ich kann die Moves nachvollziehen. Und dann mit Vesenkov zu sagen, okay, wir haben da jetzt jemanden, der uns vielleicht offensiv noch mal was geben kann. Und da haben wir einen
der mal einen Versenkov kann.
Schön.
Arbeiten wir noch dran.
Ja, ja. Nimm mal einen Schluck Energy Drink, Ole. Vielleicht nicht ich habe so das Gefühl, es entgleitet dir langsam. Nein. Und dass man da sagt, okay, wir holen jetzt den Euroleague MVP rüber und schauen, was der uns geben kann. Ja. Weil in der perfekten Welt kriegen sie irgendwie OG Anunoby oder so auf den Flügel. Quasi als Verteidiger. Wer weiß, vielleicht ist da auch noch was drin im Laufe der Saison. Also ich meine, die Story ist ja auch noch nicht zu Ende erzählt. Aber ja, finde ich okay.
Der Crap da macht, weiß ja eh niemand.
Genau. Sonst, was hältst du denn von den Cavs?
Einerseits finde ich es positiv, dass sie eine offensichtliche Schwachstelle adressiert haben mit Shooting, vor allem mit Movement-Shooting, also mit Leuten, die auch, die jetzt nicht PJ Tucker-mäßig an einer Position stehen, sondern die sich halt auch viel, viel bewegen können und dadurch so eine gewisse zusätzliche Dynamik reinbringen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die Spieler an sich jetzt so gut einschätze, dass ich denke, das ist dann wirklich die ganz ideale Ergänzung für die nächsten Jahre, für das, was man hat. Also gerade bei Max Strus, mit denen sie ja am meisten investiert haben, also 63 Millionen über 4 Jahre und dann halt in diesem Sign-and-Trade-Deal. Ich weiß nicht so genau, wie ich ihn einschätze. Ich finde, der ist, also, auch wenn unterm Strich die Zahlen, so was die Quoten angeht, immer ganz gut aussehen und ich auch denke, der hat auf jeden Fall ein sehr wertvolles Skillset. Er ist auch so ein bisschen Hit or Miss, finde ich. Und eigentlich, ja, also in dem Szenario jetzt muss dein Wingstopper ja trotzdem irgendwie wieder Evan Mobley sein. Und das ist irgendwie nicht so ganz ideal, weil so den richtig geilen Verteidiger auf dem Flügel hast du jetzt halt dadurch dann weiterhin nicht. Niang ist auch jemand, der ist ein super Schütze auf jeden Fall, der, also auch ein konstant richtig guter Shooter, der aber jetzt halt auch dir defensiv nicht so wahnsinnig viel weiterbringt, so mit LeVert, dass man den erstmal behält für 2 Jahre, 32. Ist irgendwie, also ist okay, aber also ich denke, seine Rolle wird halt eher ein bisschen geringer werden nächste Saison, als es bisher der Fall war. Also einfach, weil sie jetzt ein paar mehr Leute dort haben. Und deswegen so grundsätzlich, ich finde die Zielsetzung eigentlich richtig. So hol jemand, der 5. Starter sein kann, der wirft und hol insgesamt halt einfach Leute, deren Skillset sich ergänzt mit dem, was wir schon haben. Aber ich weiß, ich bin so von den Spielern an sich so insgesamt halt einfach nicht komplett begeistert. Aber das ist halt natürlich auch immer so ein bisschen das Ding, was war verfügbar und was konntest du machen. Ich weiß, aber so kannst du verstehen, was ich mit Strews meine?
Auf jeden Fall. Zumal bei mir kommt auch noch so ein bisschen dazu. Also es gab ja ganz kurz diese Gerüchte, dass sie Garland traden wollen. Und
aber das natürlich war doch Quatsch, oder? Wer hat das eigentlich berichtet? Okay. Ich habe das, glaube ich, überhaupt nicht mitbekommen, so richtig, dass das jemand
Respektables
gesagt hat.
Ja, nee, also es kam jetzt nicht von den Großen sozusagen. Nee, aber halt so dieses Ding, okay, sie haben einen kleinen
Backup. War es etwa Brandon Scoop B. Robinson? Weil wenn der irgendwas schreibt, das kann man immer sofort als Bullshit vermerken.
Ich habe keine Ahnung wer es gesagt hat. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber jetzt mal unabhängig davon, sie haben einen kleinen Backcourt und Max Drews und sie haben theoretisch Bedarf auf dem Flügel. LeVert ist aber tendenziell ja auch wenn wir in den ganz alten Positionen sind, pendelt eher so Richtung Shooting Guard, also Richtung Small Forward und Max Drews ist halt das Gleiche. Also Max Drews ist auch keine 2 Meter groß, 1,96. In Miami war er öfter auch mal in einem Setup, also erste 5 war er neben Vincent, also zwischen Vincent und Butler sozusagen. Und jetzt hast du halt wieder jemanden geholt. Wenn jetzt Strews auf der 3 startet, dann bist du halt wieder ein bisschen kürzer. Also klar, du bist hinten raus oder im Frontcourt mit Allen und Mobley hast du mehr Länge. Gleichzeitig, aber du hast das nicht richtig adressiert. Ich finde so vom Spielertyp her jemanden, der, wie du sagst, der aus der Bewegung rauswerfen kann, der heiß laufen kann, der auch ein solider bis guter Verteidiger ist, also passt schon irgendwie besser rein, aber du hast halt trotzdem diesen physischen Aspekt und das war ja auch ein Punkt, der gegen die Knicks kompliziert war, dass sie halt einfach so überpowered wurden an den Brettern, hast du jetzt nicht wirklich adressiert. Niang ist halt natürlich Minivan, ne? Ist körperlich etwas imposanter als Drews, ist jetzt aber auch nicht der ganz große Rebounder. Das heißt, also ich kann deine Vorbehalte, will ich mal so nennen, kann ich nachvollziehen. Trotzdem kann ich die Signings auch nachvollziehen. Also es sind trotzdem irgendwie 2 Spieler, die von denen ich glaube, dass sie ihnen gut weiterhelfen können. Also einfach, weil sie was bringen. Und wie du sagst, Strews Hit or Miss, haben wir auch in den Finals gesehen. Also würde ich auch sagen, könnte aber schon auch im Verbund funktionieren. Und ja, dann bist du halt, du legst wahrscheinlich sehr, sehr viel Vertrauen auch in Mobley, dass er dann halt eben rausswitchen kann, roamen kann. Hinten wartet dann noch Allen als Ringbeschützer und so, und dass du so ein bisschen abfederst. Und wie gesagt, Strews kann zumindest verteidigen. Also das ist jetzt auch schon mal ein Faktor. Und, deshalb nicht perfekt, aber auch wie du sagst, ist immer eine Frage, was möglich war. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, sie haben nicht den optimalen Spieler gefunden, aber sie haben sich verbessert.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann, klar, kannst du sagen, für Strews haben sie viel bezahlt. Niang ist, glaube ich, auch relativ eng mit, oder haben Niang und Mitchell, glaube ich, sind auch ganz gut befreundet, wenn ich
richtig
in Erinnerung habe. Also sowas ist ja auch immer ganz gut, Teamchemie-mäßig. Und ja, ich bin eher positiv gestimmt, muss ich sagen, tatsächlich. Auch wie gesagt, nicht optimal, aber irgendwie eher positiv gestimmt.
Ja, also ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall unterm Strich ein bisschen besser sind, als sie es vorher waren. Also allein schon, weil die Rotation ja schon sehr dünn war und da haben sie jetzt halt einfach zwei Leute hinzugewonnen, die Minuten spielen können und werden, denke ich,
genau.
eine klare Rolle haben.
Und irgendwie, wie gesagt, bringt zumindest auch Physis rein. Also ist jetzt nicht der große Rebound, aber zumindest du hast da jemanden. Und du hast halt 2 Spieler, die schon in größeren Momenten waren.
Ja.
Und Strews hat es nicht immer optimal gemacht in den Finals, aber im Laufe der Playoffs hat er es auch sehr, sehr oft sehr gut gemacht. Also von daher, ja. Ich muss dich kurz fragen, Javon Carter, wie findest du?
Also wahrscheinlich der bessere Patrick Beverley, nachdem der verloren wurde Richtung Philly. Ja. Aber kostet auch ein bisschen mehr. Aber also ich mag Javon Carter. Ich finde, das ist eine fiese Klette. Ein fieser Verteidiger, der auch irgendwie offensiv sich ganz also recht positiv entwickelt hat über die letzten Jahre. Also finde ich an sich einen guten Spieler. Also ich finde es halt interessant, weil Chicago eigentlich ja wirklich im Backcourt viele Leute hat, aber irgendwie ist da ja auch keine so richtig 1A-Lösung dabei. Und also mit Lonzo haben sie sich jetzt auch für die Disabled Player Exception beworben. Da haben wir ja, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, über die Möglichkeit, dass das wahrscheinlich auch anstehen sollte. Also ist ja keine Überraschung, wenn man eh davon ausgeht, dass er die ganze Saison verpasst. Aber also ja, an sich, ich meine, mit ihm und Caruso kannst du schon auch ekelhafte Verteidigung spielen.
Ja, man kann so ein bisschen so dieses Lonzo-Ding von damals kann man so ein bisschen kopieren mit ihm und Caruso. Also so diese eklige Point-of-Attack-Defense, die halt um die Dreierlinie rum halt Druck machen und so ein bisschen damit Druck auch nehmen von Vucevic und so. Und sie waren ja eine Top-5-Defense letztes Jahr hinten raus. Also, glaube ich auch, ist ganz gut. Ich bin jetzt mal gespannt, was diese Disabled Player Exception rauskommt. Also, es sind ja quasi die Hälfte von Lonzos Gehalt, also 10,2 Millionen. Und sie dürfen halt nur einen Spieler eher traden oder der in sein letztes Vertragsjahr geht oder halt einen Spieler nur für ein Jahr signen. Da bin ich, keine Ahnung. James Harden?
Ja, der passt da natürlich perfekt rein in
diese. Passt natürlich, ja. Da noch irgendjemanden
mit rein. Weil Lonzos Jahresgehalt 70 Millionen waren und die Hälfte
was James Harden. Nein, du kannst ja, das weiß ich jetzt gar nicht, musst du sie auf einen Spieler oder kannst du sie als Teil eines Deals verwenden?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf, aber ich dachte, es wäre für einen Spieler.
Also, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, naja. Ja, ich finde Javon Carter auch ganz gut. Kobe 33 Millionen, 3 Jahre finde ich auch okay. Nach allem, was man gegen Ende der letzten Saison gesehen hat, vielleicht ist auch er Starter am Ende. Man weiß es nicht. Munkelt man ja auch, nachdem er sein Playmaking, Ballhandling verbessert hat. Weiß man nicht. Kyrie? 3 Jahre 26. Player Option im letzten Jahr.
3 Jahre 126.
126, richtig. 3 Jahre 26 wäre ein guter Deal.
Bei dir als Milliardär ist es schon verständlich, wenn einfach mal so die 100 Millionen einfach übersehen werden, weil
eine Stelle mehr oder weniger ist doch
Kupfwegsprunge. Ja, ja, absolut.
Ja.
Naja, weiß ich irgendwie auch nicht so richtig. Guter Deal für Kyrie auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass es da wahrscheinlich keinen Markt gegeben hat.
Ja. Na gut, er wollte mit Phoenix sprechen, ne?
Die Meldung. Er hätte den Vertrag bekommen können, den Eric Gordon bekommen.
Ja, ja. Aber ich finde diesen News-Cycle, ich finde den so geil. Also es werden Dinge berichtet, von denen man entweder weiß, dass sie nicht stattfinden, dass sie nur gestreut wurden oder dass sie nicht, also oder dass selbst sollten sie stattfinden, wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis führen, weil es wirklich keinen Weg dahin gibt, dass es irgendwie ein für alle Parteien zufriedenstellendes Ergebnis gibt. Aber es wird trotzdem berichtet. Das heißt, und Leute wie wir klicken dann drauf oder schauen uns den Tweet an und es wird verbreitet und dann kommt und so wird dieses Rad am Laufen. Das ist unfassbar.
Wir verwenden einen unserer 600 Tweets am Tag, die wir lesen dürfen, laut Elon Musk, für diese Scheiße.
Genau.
Und dann auch noch 10 weitere für die Aggregator-Scheiße, weil natürlich das dann auch jeder von den größeren Accounts natürlich auch weiterverbreitet, obwohl es ausgemachter Schwachsinn ist.
Ja,
aber ich bin gespannt auf das Meeting zwischen denen.
Ja.
Was da wohl so bei rauskommt.
Ja. Aber ich find echt, wie der News-Cycle funktioniert mittlerweile, ist schon echt überragend. Also da, egal. Wie gesagt, ich bin da so Team. Kyrie ist ein sehr guter Basketballspieler. Letztes Jahr ging irgendwie alles schief bei Dallas hinten raus. Es gab natürlich auch Gründe. Aber mal eine Offseason bzw. eine Preseason plus Training Camp, Luca und Kyrie, bin ich schon gespannt, was rauskommt.
Ja, ich auch. Also es war ja für die Mavs eigentlich auch alternativlos, ihn jetzt irgendwie für nichts dann wieder ziehen zu lassen.
Ja.
Zum zweiten Mal in Folge, nachdem das letztes Jahr mit Brunson passiert ist und man dann halt ja auch getradet hat für Kyrie, ihn dann sofort wieder abzugeben, wäre halt bescheuert. Also man kann immer noch darüber streiten, ob der Trade für Kyrie vielleicht auch bescheuert war, aber ich würde da jetzt auch, also ich persönlich hätte nicht so Bock, ihn in meinem Team zu haben, aber das ist ja was anderes und die wollten natürlich auch ihr Talent upgraden und Kyrie repräsentiert fast immer ein Talent-Upgrade, insofern ist alles okay. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann in der vollen Saison aussieht mit Steph Curry haben sie jetzt noch einen zusätzlichen guten Offensivspieler dazu bekommen, auch wenn der über die letzten Jahre, glaube ich, schon auch abgebaut hat. Und
auch günstig zumindest, oder? Unter 10 Millionen, ja, genau. 2 Jahre.
Ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in Ordnung.
Also für uns Multimilliardäre sind 10 Millionen natürlich nichts. Ne?
Genau.
Also.
Ja. Dwight Powell natürlich behalten.
Natürlich.
Ja. Sie haben, glaube ich, auch immer noch die volle Mid-Level-Exception, obwohl sie schon einen vollen Kader haben. Also man kann gucken, ob sie da noch irgendwie was, irgendwie noch irgendwelche weiteren Mauscheleien machen. Es ist natürlich bitter, dass sie 2 dominante Guards haben. Sonst könnten sie sich um einen der beiden, die jetzt gerade auf dem Markt sind, natürlich bemühen. Aber
ja.
Wer weiß. Es wär irgendwie schon auch sehr lustig, wenn James Harden seinen Weg zu den Mavs finden würde, der mit Kyrie verfeindet ist und der eigentlich den Ball genauso viel in der Hand haben will wie Luka Doncic. Das wäre ja. Sehr spannend. Das wäre natürlich auch ein Desaster. Aber vielleicht gibt's ja auch noch irgendwas anderes. Aber unterm Strich, Mavs, glaube ich, okay. Also auch so mit dem, was sie Richtung Draftnacht gemacht haben und so. Sie könnten nächste Saison auf jeden Fall wieder ums Play-In mitspielen. Das muss das Ziel sein.
Vielleicht sogar um die oberen Plätze im Play-In.
Vielleicht.
Ja. Ja, Westen ist momentan schwer einzuschätzen. Also gerade, weil man bei den Clippers natürlich noch sehen muss, inwieweit entweder beide fit sind oder wer da noch kommt und geht. Plus dann halt, weil sich dann doch einige gut verstärkt haben. Hast du noch einen Deal, bei dem du sagst, ja, eigentlich ganz gut, unterm Radar für mich ganz gut, oder wurde jetzt nicht ganz groß besprochen und hat mich positiv überrascht oder könnte positive Auswirkungen haben?
Also ich fand den Draymond-Vertrag fair irgendwie für beide Seiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Kuzma, 4 Jahre, 102. Hat mich erst ein bisschen überrascht, dass er bei Washington bleibt, und andererseits macht es aber eigentlich auch total Sinn, weil die können ihn ja trotzdem ab 15. Januar können sie ihn ja auch wieder traden. Und das ist halt, also die sind ja jetzt auch so ein bisschen im Asset-Horten-Business mehr oder weniger, und dann macht es halt mehr Sinn, so jemanden, der ja auf jeden Fall einen Wert hat als Spieler und der ein guter Spieler ist, den halt erstmal zu behalten und ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt für irgendwas einzutauschen. Zumal dir Kyle Kuzma jetzt im Alleingang auch nicht zum Saisonstart dich zu einer 10-0-Bilanz führen wird, weshalb du dann alle Strategien über den Haufen werfen musst.
Ja, ja.
Aber insofern war das, glaube ich, sinnvoll, und ist auch marktgerecht für die Produktion, die er liefert. Und insofern fand ich das eigentlich ganz gut. Ne, und ansonsten gibt's halt einfach noch so ein paar Teams, wo ich halt einfach noch ein paar Fragen habe. Also für mich komplett TBD sind halt so Miami, Portland, auch Toronto. Meine 4 Jahre, 80 Millionen für Poeltl, 2,26 für Schröder, kein Van Vliet mehr. Also einerseits investierst du in Veteranen, andererseits lässt du deinen zweitbesten Spieler auch gehen, aber natürlich auch zu einem Preis, der auch irre war, also den du auch nicht zahlen kannst, also sinnvollerweise.
Das ist 3 Jahre 140, ne? Für Van Vliet. Aber letztes Jahr ist Team Option.
Nee, 3 Jahre 130.
Ja, 130, ja, genau. Und letztes Jahr aber Team Option.
Ja, supi.
Ja. Wir haben letzte Woche kurz
drüber gesprochen. Ist eine Menge Holz. Ist eine Menge Holz.
Ja, und ja, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. War ja jetzt fast noch ein bisschen mehr. Was hältst du von dem Vertrag? Ist es dann, auch wenn es Geld da ist, auch wenn es in Anführungszeichen egal ist, aber ist es dann zu krass?
Nö, es ist genau das, was ich, ja? Also meine Meinung hat sich nicht verändert. Ich glaube, die Rockets hätten so jemanden jetzt nur gekriegt, wenn sie dafür überbezahlen. Und also gerade wenn das, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm mit der Teamoption, aber wenn das so ist, dann
ich hätte es gelesen, ja doch.
Dann bewahren sie sicher ihre Flexibilität und haben halt auch noch dann Kohlen in der Zeit, wo sie es dann für welche ihrer jungen Spieler vielleicht brauchen. Ich glaube, der passt da gut rein als Anführer. Ich finde es spannender, dass sie Dylan Brooks einen 4-Jahres-Vertrag gegeben haben. Deinem alten Freund. Weil das ist halt, Dylan Brooks wird dann der verlängerte Arm von Ime Udoka. Jemand, der seine Teammates noch mehr zusammenscheißt als der Coach wahrscheinlich. Ja. Also es ist interessant, den als Veteran-Leader da drin zu haben.
Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Dylan Brooks, es ist nach allem, was du in Memphis gesehen hast, ist das der, den du jetzt die Richtung vorgeben lassen willst bei deinen jungen Spielern?
Ich kann mir das gut vorstellen, dass Udoka sich die Playoffs angeguckt hat und gesehen hat, der Typ, den brauche ich.
Irgendwie so muss es gewesen sein. Ich meine, 4 Jahre 80 Millionen ist schon...
Das ist finde ich, eigentlich echt krasser. Also gerade auch wegen der Laufzeit, ne?
Auch anscheinend decreasing salary, also das, was es dann halt hinten raus tradebarer macht, theoretisch den Deal. Mhm. Aber ja, weil ich, also da muss ich sagen, wie gesagt, also, ich sag's jetzt auch selber nochmal, dieses Ganze von wegen Dylan Brooks nach China und sowas fand ich von Anfang an schwachsinnig. Also weil er auf jeden Fall seinen Platz in der Liga hat.
Das, weil es China heißt.
Ich habe ehrlich gesagt gewusst, dass du diesen Einwand bringen wirst.
Ja, zwischenzeitlich ja. Muss das immer mal sein. Aber
und bin dann kurz an den Chiemsee gefahren.
Na gut.
Aber ja, wie gesagt, also ich mich überrascht, dass die Rockets zugeschlagen haben. Und halt auch, ja, die Laufzeit finde ich auch interessant. Aber hey, wer weiß? Wer weiß?
Sie wollten Leader haben.
Sie wollten Leader haben.
Haben sie Leader.
Schauen wir mal. Jock Landale. Schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Zurück zu den Raptors. Bei Schröder, also ich finde es cool, dass Schröder 2 Jahre 26 bekommt, dass er ein Team gefunden hat. Ich bin gespannt, weil theoretisch Talent und so ist ja weiterhin da. Ich bin halt. Vincent, jetzt, nichts gegen Dennis Schröder, aber Vincent hätte vom Skillset her auch besser nach Toronto gepasst, so wie er besser nach LA passt. Weißt du, wie ich meine? Weil ja. Halt bei Schröder halt so, dass dieser, wenn du sagst, du möchtest jetzt zum Beispiel Scotty Barnes mehr Playmaking-Aufgaben übergeben, dann ist es ja schön, wenn du Schröder kann seinen Dreier treffen, aber er kommt halt und geht halt teilweise, wenn du da jemanden hast, halt, der etwas verlässlicher ist von draußen, weißt du, wie ich meine? Also deswegen überrascht es mich so ein bisschen. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt denke, oh Mann, also überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur, dass jetzt ein Team, ich meine, gleichzeitig hast du jemanden, der einen Korb attackieren kann, ne? und ein guter Freiwurfschütze ist.
Ja. Ich möchte übrigens auch einmal kurz einwerfen, dass Gabe Vincent als Shooter auch wirklich massiv overrated ist, nur weil der halt
in den Playoffs
ein paar richtig geile Spiele hatte, aber Karriere-Dreierquote ist 33,9%.
Ah, krass, okay,
das ist letzte Saison in der Regular Season 33,4.
Ah, krass. Also das Ding ist bei mir halt auch noch dazu, dass er regelmäßig in die Bulls groß ausspielt. Und das stimmt halt tatsächlich. Also es ist wirklich so. Ich hatte schon diverse Frustmomente vor diesem Playoffs. Und dachte, Gabe Vincent, warum? So, weißt du? Deswegen, es kommt bei mir noch ein bisschen mit rein, dass ich ihn dann vielleicht noch ein bisschen besser einschätze.
Ja, also es ist krass. Diese Momente haben halt echt eine große Auswirkung. Dennis Schröder, Karriere-Dreierquote 33,7%. Das ist fast identisch.
Ja,
aber
ja,
ich habe auch, also Gabe Vincent auf jeden Fall als besseren Shooter. Ja. Auf dem Schirm. Aber es ist trotzdem krass irgendwie.
Auf jeden Fall. Aber wie siehst du denn so sein Fit in Toronto generell? Oder wie siehst du ihn so? Wie gesagt, ich wollte das überhaupt nicht abmoderieren, weil das kann auch sehr gut funktionieren. Wie gesagt, er bringt halt diesen Driving-Aspekt und Point-of-Attack-Defense und so. Mhm. Also
ich fand's auch erstmal spannend. Ich bin auch immer noch so ein bisschen dabei, mir das so ein bisschen zu erklären. Einfach, wie gesagt, weil ich nicht so ganz weiß, was die Raptors weiterhin vorhaben und wie sie halt, also ob sie jetzt halt sagen, wir halten jetzt das zusammen, was wir ansonsten haben und gehen dann irgendwie so weiter nach vorne oder es kommen jetzt doch noch irgendwelche größeren Moves, die das alles...
Trent soll ja auch verlängern, ne?
Genau, Trent hat die Option gezogen und da heißt es wohl, da kommt jetzt demnächst eine Extension, aber du hast halt immer noch Anunoby und Siakam vor ihrem letzten Vertragsjahr, wo es ja auch eigentlich Extension-Talks geben soll, aber wo man auch nicht genau weiß, läuft das jetzt darauf hinaus, dass es eine gibt oder halt doch wieder auf was anderes, also mit dieser ewigen Unzufriedenheit von Anunoby, zumindest gerüchteweise, das Thema haben wir jetzt auch schon, also er hat ja das Zeug, der neue John Collins zu werden, was so diese Gerüchte da angeht, deswegen weiß ich nicht so genau, aber wenn man jetzt davon ausgeht, sie behalten jetzt das zusammen, was sie haben, dann denke ich, Schröder, ja, also so der Driving-Aspekt gerade im Halbfeld ist auf jeden Fall wertvoll, ist auch wichtig. Also einen zusätzlichen Passer drin haben, ist, glaube ich, auch ganz gut. Jemand, der auch Pick and Rolls laufen kann mit gerade dann Pöltl, wenn sie den jetzt halten, ist auch nicht schlecht. Ich hätte natürlich auch an sich den Bedarf gesehen, jemanden, also einen etwas besseren so Off-Ball-Spieler, also vor allem besseren Off-Ball-Shooter. Aber vielleicht ist auch die Vision, dass halt in Closing-Lineups man grundsätzlich dann mehr Ball-Handling einfach Barnes und Siakam überlässt und ansonsten halt positionslos agiert. Ich meine, sie haben ja mit Grady Dick einen überragenden Shooter gedraftet, der, nehme ich mal an, auch relativ schnell halt einfach eine Rolle spielen soll. Wenn Trent gehalten werden soll, das ist ja auch ein ganz guter Shooter. Also vielleicht geht's da dann auch mehr zu Point-Guard-losen Lineups. Oder sie zaubern noch irgendwas aus dem Hut. Aber ich glaube, es war jetzt hier halt erstmal so die Situation, eigentlich designierten Starting Point Guard hast du halt verloren, weil der eine Summe bekommen hat, wo es unverantwortlich gewesen wäre, die zu bezahlen weiterhin. Und da brauchtest du halt einen Ersatz, der viel, viel günstiger ist, der auch nicht alles abdeckt, was du haben willst, aber der ja einfach ein erfahrener und produktiver NBA-Veteran ist. Ich glaube, das war dann halt einfach die Möglichkeit. Es ist, glaube ich, keine Langzeitlösung. Ich meine, das sieht man ja auch an dem Vertrag, aber es ist halt erstmal jemand, der vielleicht auch viele Minuten übernehmen kann, während man nach der Langzeitlösung sucht. Oder es funktioniert dann so gut, dass man sagt, okay, wir geben dir auch noch einen Vertrag und wir vergrößern deine Rolle. Aber vielleicht ist es auch erstmal einfach eine Übergangslösung. Ich weiß es nicht.
Gut möglich. Und wie gesagt, Toronto gefühlt ist halt einfach seit 2 Jahren noch nicht fertig. Und es geht irgendwie weiter. Also, wie du sagst, Anunoby, Siakam, dann wollen sie ihn traden? Verlängern sie den Vertrag? Es gab ja letztes Jahr auch schon mal Stimmen, dass Siakam und Barnes, dass es nicht optimal ist, so auf dem Feld, was die Positionierung angeht, dass sie sich so ein bisschen Raum nehmen.
Vielleicht traden sie auch Scotty Barnes für Dame. Gehen all in. Das werden sie nicht machen, aber vielleicht wäre das
ganz interesting.
Aber es wäre. Das wäre auf jeden Fall ein Asset, mit dem Portland, glaube ich, leben könnte.
Ja. Und es wäre, und sie wären dann mit einem Mal schon ziemlich krass, eigentlich, die Raptors.
Die wären damit schon gut.
Die wären richtig gut eigentlich.
Wenn man bedenkt, wie schlecht die Halbfeld-Offense letztes Jahr war.
Ja.
Was ein Dame daran ändern würde.
Ja.
Und sie aber auch, es würde mich überraschen, weil das halt nicht so ein Langzeit-Move ist eigentlich, aber.
Ja, gut, sie hatten auch mit so einem Kurzzeit-Move hatten sie auch schon mal ziemlich großen Erfolg.
Das stimmt. Aber da haben sie auch keinen, also nicht so ihr potenzielles Franchise-Talent drin abgegeben, sondern jemanden, der halt schon lange da war und irgendwie dachte, okay, wir haben eigentlich unser Limit längst erreicht. Das ist halt bei Barnes noch nicht der Fall, aber. Also an Barnes scheiden sich ja sowieso ein bisschen die Geister. Manche sehen in ihm die Wiedergeburt von Scottie Pippen, Kevin Garnett und noch dem Masupilami. Und andere denken, ja, vielleicht gibt es aber auch einfach ein paar Baustellen, die schwer zu fixen sind.
Ja.
Ja, das ist halt die Frage, wie die Raptors das sehen.
Genau, die können es hoffentlich am besten einschätzen, weil sie ihn am besten gesehen haben. Und ich meine, nach Jahr 1 war eher Gruppe 1 irgendwie lauter gefühlt zumindest, sagen wir es mal so. Und jetzt nach Jahr 2 Gruppe 2.
Ja.
Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit halt dann am Ende doch irgendwo in der Mitte oder so. Aber du willst natürlich auch nicht das Team sein, das dann so einen Spieler abgibt. Und dann geht er halt nach dem Trade durch die Decke.
Ist in der Zwischenzeit nur 2-mal Meister geworden mit Finals MVP Dame.
Ja, selbst dann wäre es mit Blick auf die Zukunft ein fragwürdiges Geschäft gewesen. Nee, nein, okay. Aber ja, gut, denn. Aber ich finde, Dame in Toronto fände ich eigentlich ganz geil.
Ja. Er wahrscheinlich so nicht.
Er wahrscheinlich, ja, wobei.
Das sind nicht meine Freunde.
Ach so. Und dann
ändert sich eigentlich deine Perspektive auf Dame als großer Dame-Freund, dadurch, dass er jetzt einen Trade fordert und auch das, also dass er dabei seinen Wunsch auch ganz klar direkt mit hinzufügt, wo er hin will, oder ist es Wumpe?
Nee, weil, also wir haben ja schon drüber gesprochen, also dass er den Trade fordert, kann ich nachvollziehen. Und dass er seinen Wunsch äußert, keine Ahnung, darf er ja sagen, wo er hin will. Dass jetzt, inwieweit er dann die Verhandlungen beeinflussen kann, inwieweit er dann, also das weiß ich ja nicht, aber dass er halt einfach sagt, okay, ich möchte nach Miami, also ich möchte eigentlich am allerliebsten nach Miami und eigentlich auch nirgendwo anders hin. Trotzdem können die Blazers ja noch anders entscheiden. Also er sagt ja nur das, was er quasi will, und sicherlich gibt es da hinter den Kulissen dann vielleicht auch so ein bisschen, oder was heißt sicherlich? Das ist Quatsch, weil ich weiß es gar nicht. Es kann auch sein, sicherlich gibt es nicht. Aber ich weiß nicht, was hinter den Kulissen dann abläuft, ob es ein Powerplay gibt oder nicht. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber dass er einfach sagt, okay, ich möchte da weg, weil passt einfach nicht zusammen mehr. Also wir sind da müssen sich Leute entwickeln und ich habe aber nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und er steht der Entwicklung ja vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise im Weg, weil Positionen überschneiden sich. B, ich möchte dahin. Am liebsten in genau dieses Team, das jetzt so da ist. Ist ja okay. Also ich meine, er kann es ja sagen. Mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Also, aber es ändert jetzt meine Meinung nicht. Ich muss schon auch sagen, dieses Hin und Her die letzten Jahre fand ich jetzt auch. Aber es ist auch irgendwie menschlich. Also eigentlich, ich möchte da bleiben, aber irgendwie stimmen die Voraussetzungen nicht ganz. Aber irgendwie will ich, also so, wir sind ja auch, also wie oft haben wir jetzt bei größeren Entscheidungen, und es ist ja eine sehr große Entscheidung, haben wir jetzt den ganz klaren Blick, okay, genauso. Und das bleibt jetzt auch so die nächsten Jahre. Es ist ja oft so, dann ändert sich irgendwas oder du hoffst, dass es besser wird und sagst, okay, es wird nicht, also es ist ja alles permanent in Bewegung so im Leben. Und von daher ist es, glaube ich, halt, kann ich die Entwicklung eigentlich, sagen wir so, es ist nichts, wofür ich ihm jetzt einen Vorwurf machen würde.
Nee, ich auch nicht. Irgendwie, wir haben neulich bei Hall of Game ja über Kevin Garnett gesprochen und über seine Karriere und sind da eigentlich alle so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass der Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, okay, ich will weg, dass das auch wirklich höchste Eisenbahn war für seine Karriere. Also weil er hat ja danach nur noch eine richtig gesunde Saison gespielt. So,
stimmt, ja.
Die so richtig primig war. Und selbst da war er schon nicht mehr der gleiche Spieler, der jetzt irgendwie 2004 gewesen ist, aber halt immer noch eine absolut dominante Kraft. Aber dann hat er sich halt das Knie verletzt und dann war das halt nie wieder. Also es hätte nicht viel länger dauern dürfen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei Dame ist. Ich glaube auch da, es wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten besser gewesen, wenn man es vor 2 Jahren gemacht hätte schon.
Ja.
Oder letztes Jahr von mir aus, aber halt zu einem früheren Zeitpunkt. Aber es ist irgendwie an der Zeit. Ich mache ihm jetzt auch keinen Vorwurf dafür, auch wenn mich das hin und her auch angestrengt hat, aber das ist ja auch nicht wirklich komplett auf seinem Mist gewachsen.
Eben. Und ich meine, wie gesagt, wir haben den News-Cycle angesprochen, der verstärkt die ganze Geschichte auch noch.
Ja,
von Dame kommt halt die eine Aussage, ich will bleiben oder ich will jetzt einen Trade und dann gibt's entweder Nachfragen oder halt Leute, wir drehen es halt 5-mal um. So, und dann, von daher passt es. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger durch, nur vielleicht noch ganz kurz so, ich habe gesagt, so ein bisschen Quick-Hitter, Bucks, Lopez 2 Jahre, 48 Millionen, Middleton 3 Jahre, 102 Millionen, passt nicht so, ist okay.
Ist okay, aber also besser geworden sind sie jetzt halt nicht, ne? Sie müssen schon darauf hoffen, dass Middleton einfach wieder mehr der Alte sein kann.
Ja.
Und da, das weiß man halt einfach noch nicht. Es wäre gut.
Es wäre gut.
So richtig viele andere gute Wege haben sie nicht, aber so viele andere Möglichkeiten hatten sie jetzt halt auch einfach nicht. Aufgrund der finanziellen Einschränkungen, die sie halt einfach hatten.
Und sie haben ja diesen großen Wechsel durchgezogen auf der Trainerbank, ist vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, okay, wir kriegen da einen neuen Impuls. Ja. Der uns auf eine gewisse Art vielleicht einfach gut tut, so im Laufe der Playoffs, vor allem, weil Regular Season gab es ja eigentlich relativ wenig zu wünschen übrig. Also von daher,
Milwaukee hat eigentlich schon auch gute Gründe, um sich zu denken. Eigentlich sind wir gut und eigentlich hätten wir aus den letzten 3 Jahren wahrscheinlich mehr als einen Titel rausholen können, wenn wir ein bisschen besseres Timing gehabt hätten mit unseren Verletzungen und so.
Ja.
Und also vielleicht stimmt das nicht, aber vielleicht stimmt es auch schon. Und ich denke,
es gibt einen Case dafür, also man kann sich absolut. Das einreden, ohne irgendwie komplett irgendwie den Kopf in den Wolken zu haben.
Ja,
also
das absolut, sehe ich auch so. Und deswegen war das der richtige Move, die Spieler zu behalten. Und sie werden auch nächstes Jahr wieder mit dazugehören in die Verlosung.
Denke ich auch. Cam Johnson, 4 Jahre, 108, bleibt in Brooklyn.
Ist okay. Oh, hätte ich jetzt gesagt. Also ist jetzt nicht so, dass seine Produktion insgesamt das bisher jetzt rechtfertigt, aber es ist immer noch ein Spieler, der auf einer sehr gefragten Position spielt und sehr gefragte Fähigkeiten mitbringt. Solche Leute verdienen halt viel Geld, auch wenn er für jemanden, der jetzt das erste Mal restricted war, alt ist. Also ist er schon 27, also weil der halt einfach spät in die Liga gekommen ist. Aber
immer noch 4 Jahre College,
hat seine besten Jahre jetzt vor sich und oder ist quasi jetzt am Anfang seiner Prime wahrscheinlich. Und dann ist das okay, würde ich sagen.
Ja, also würde ich auch sagen. Und so einen Spieler möchtest du halt auch nicht verlieren.
Genau.
Zumal er wahrscheinlich aus der Armada an Wings jetzt nach Bridges halt der zweitbeste ist wahrscheinlich.
Ja, also gerade auch, wenn du das Alter mit einbeziehst.
Ja, genau. Herb Jones vielleicht noch, 4 Jahre, 54.
Hat mich ein bisschen überrascht, aber freut mich für ihn. Geiler Verteidiger.
Großer Herb Jones. Und vielleicht kommt der Wurf ja irgendwann noch ums Eck. Vielleicht.
Das wäre natürlich noch ganz cool. Weil dann kann er den Vertrag sogar locker outperformen, wenn er irgendwann gut wirft. Aber vielleicht schafft er es wenigstens akzeptabel zu werfen.
Ja, genau.
Das wäre schon ein guter Schritt.
Gut, dann sind wir einmal durch Trade-Gerüchte, Signings und diverse Dinge. Oder hast du noch irgendjemanden? Habe ich irgendjemanden vergessen, den du unbedingt noch erwähnt haben möchtest?
Ich glaube, eigentlich haben wir jetzt die wichtigsten Sachen genannt. Aber ansonsten sprechen wir ja bestimmt auch die Tage nochmal um das nochmal auszuführen. Vielleicht einfach wegen dem Volumen sollte man es noch ansprechen. Desmond Bane.
Richtig.
LaMelo Ball. Für relativ viel Geld. neue Verträge unterzeichnet, die aber niemanden schockieren sollten in Wirklichkeit, weil sehr gute junge Spieler.
LaMelo bin ich ja sehr gespannt, ne? Also wie sich das weiterentwickelt, so als weil es ist ja jetzt ein Franchise-Player-Vertrag.
Ja.
Und inwieweit er das dann wann es übersetzt werden kann in Siege, dieses Potenzial, das er mitbringt.
So. Bin ich auch gespannt. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von ihm, so insgesamt, aber gleichzeitig denke ich auch, also wenn wir jetzt die Konversation vor einem Jahr gehabt hätten und nicht nach der Saison, die jetzt gerade war, wo er halt viel verletzt war,
ja,
dann würde das vielleicht auch alles sowieso ein bisschen positiver ausfallen und dann würde es wahrscheinlich auch niemanden überraschen, für wie viel er jetzt da unterschrieben hat. Und also die volle Summe kriegt er auch nur, wenn er jetzt halt sich qualifiziert über All-NBA und so. Also er muss dafür schon auch was liefern.
Gut so. Nee, aber ich kann es auch nachvollziehen. Also gerade als eine Franchise wie Charlotte beschützt du so einen Spieler natürlich. Also ja, möchtest du so einen Spieler, also wenn du so einen hast und wie gesagt, es kann ja auch gut funktionieren. Also er hat ja auch schon sehr, sehr viel gezeigt, ja, was man gern hätte von einem Franchise-Point Guard.
Gut. Und wir haben jetzt die Antwort in Sachen Miles Bridges. Sollte man auch noch.
Stimmt.
Qualifying-Offer tatsächlich sein Qualifying-Offer unterschrieben hat, ja.
Bleibt jetzt quasi nochmal ein Jahr in Charlotte.
Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Also, nee. Nee, ich weiß auch nicht. Ist schwer. Ja, ist einfach so. Keine Ahnung.
Ja. Will ich nicht. Verteufeln kann man dann sowieso eher erst, wenn er nächstes Jahr irgendwo einen langfristigen Vertrag unterschreibt.
150 Millionen oder so.
Ja. In der ersten Saison.
Genau. aber decreasing salary.
Sogenannter front-loaded contract.
Ja, ja. Genau. Gut, dann haben wir es für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr jetzt nach diesen knapp 2 Stunden denken, wir haben noch lang nicht genug, ne? Ihr findet uns überall. Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Könnt ihr uns abonnieren. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, bei Instagram. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben. Ihr könnt gerne bei Patreon vorbeischauen. Da gibt's auch regelmäßig was. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen noch so bringen. Die meisten Verträge sind unterschrieben. Grant Williams, Ole, fehlt natürlich noch.
Ja.
Da sind wir gespannt. Wir sind gespannt, wer so getradet wird, beziehungsweise ob Richtung bei Dame, bei Harden irgendwas funktioniert, ob irgendwas passiert, mit dem wir noch überhaupt nicht rechnen. Und deshalb würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die wilde Offseason. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.